Morgen, Jenny hier. Was für ein Wetter an diesem Wochenende und die nächsten Tage wird's wohl auch nicht besser. Regen, bewölkt, eklig. Und wir ignorieren die Fußballweltmeisterschaft in dem diktatorischen Staat, in dem er stattfindet. Es sei denn, es gibt Spiele in Mexiko und Kanada. Aber ja, den Rest ignorieren wir mal. Was ein bisschen traurig ist, weil ich mag eigentlich Fußball. Aber okay. Infantino gehört in den Knast und er versaut den Fußball noch mehr, als man sich das hätte vorstellen können. Und da blattert. Es ist unglaublich. Jedes Mal, wenn man denkt, der absolute Tiefpunkt ist erreicht an Korruption und wirklich dem ekligsten, was man sich vorstellen kann, wird gezeigt, nein, es geht noch schlechter und es geht noch schlimmer und Menschen sind noch abartiger. Wie auch immer, ignorieren wir das alles. Ich bringe euch dafür heute zwei wunderbare Gäste auf die Ohren. Einmal Volker Wissing, der hat ein Buch geschrieben, nämlich Verantwortung, ist im Drömer Verlag erschienen. Alles dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Und ich habe dann mal mit unserem ehemaligen Verkehrsminister gesprochen und dem ehemaligen FDP-Mitglied über, ja, Politik, Verantwortung und auch am Ende etwas Religion. Es war schon ganz unterhaltsam. Und dann habe ich Volker Depkert im Podcast gehabt. Er hat ein Buch geschrieben, Die amerikanische Revolution, erschienen bei CH Beck Wissen. Es ist ein schönes, kleines, wissensreiches Buch über die amerikanische Revolution. Findet ihr auch in den Shownotes. In den Shownotes findet ihr auch den Podcast, den Volker Depkert zusammen mit einigen Kollegen von Deutschlandfunk im Deutschlandfunk produziert. Also ruhig mal reinhören, sehr, sehr interessant. Und leider Gottes sprechen Volker und ich relativ wenig über die amerikanische Revolution, dafür umso mehr über das Amerika aktuell, Demokratie, Ehrenamt und allgemein die Weltlage. Insofern lest das Buch, wenn ihr was über die amerikanische Revolution hören und lesen wollt und wenn ihr was über den Zustand der USA jetzt hören wollt. Und wie Volker und ich die aktuelle Lage in unserer Gesellschaft sehen, dann hört jetzt das Gespräch. Und sonst, ja, hoffe ich, dass ihr diesen Podcast unterstützt, indem ihr teilt, liked, weiterempfehlt. PayPal-Steady-Überweisung geht natürlich auch alles, findet ihr alles in den Shownotes. Nette Kommentare sind immer gern gelesen und gehört, freue ich mich immer riesig drüber. Und ja. Sonst wünsche ich euch trotz des Wetters einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Start in den Montag. Wir hören uns. Bis bald. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Wer die USA verstehen will, kommt an ihm kaum vorbei. Volker Depkert ist Historiker und Professor für Amerikanistik an der Universität Regensburg und einer der gefragtesten Amerika-Erklärer im deutschen Sprachraum. Geboren in El Paso, Texas, aufgewachsen zwischen zwei Kulturen, forscht seit Jahrzehnten zur Geschichte Nordamerikas, zu den deutsch-amerikanischen Beziehungen und zur Frage, warum wir Europäer Amerika so oft grundlegend missverstehen. Er ist der Kopf hinter dem Deutschlandfunk-Podcast Amerika verstehen und hat gerade ein neues Buch, Die amerikanische Revolution bei CH Beck Wissen, veröffentlicht und war zu Gast unter anderem bei Anne Will und Jörg Thaddäus. Sein Markenzeichen, er nimmt aktuelle Schlagzeilen ernst, aber er beantwortet sie mit Geschichte. Wer bei ihm zu Gast ist, lernt, was heute in Washington passiert, begann oft schon vor 250 Jahren. Herzlich willkommen, Herr Depkert, dass Sie sich für mich Zeit genommen haben, freut mich natürlich sehr. Und ich habe Ihr aktuelles Buch von CH Beck Wissen natürlich auch hier vor Ort.
Ja, hallo Frau Günther, schön, dass das hier heute klappt. Und wenn ich gleich was korrigieren kann, ich bin nicht der Kopf hinter Amerika verstehen. Das sind schon auch die beiden kongenialen Partner, die ich da beim Deutschlandfunk habe, nämlich Monika Dittrich und Philipp May. Und erfunden haben die beiden das eigentlich. Ich mache da eigentlich nur mit.
Okay, dann Herzliche Entschuldigung an die beiden Podcast-Kollegen im Deutschlandfunk. Und Gott sei Dank haben sie mich korrigiert. Ich wollte natürlich hier keinen unter den Tisch fallen lassen. Ich liebe Podcasts ja so grundsätzlich. Man hört es ja gerne beim Hausputz, beim Aufräumen, beim Wäschemachen. Es ist eine so tolle Erfindung, das Podcasten.
Und das finde ich ja auch immer spannend zu hören, bei welchen Gelegenheiten die Leute Podcasts hören. Ja? Also die hören das bei Gelegenheiten, da komme ich selber immer gar nicht drauf. Und das ist schon echt ein tolles neues Medium, was ja offenbar auch ein sehr junges Medium ist. Aber nochmal, also in welchen Zusammenhängen die Leute Podcasts hören, ist schon sehr interessant.
Also ich habe da diesen einen Podcast, der wird immer freitags abends veröffentlicht. Das heißt, der heißt Ones and Twos mit Adam Twos. Und dann höre ich den Samstagmorgen immer bei der Gartenarbeit. Das ist mittlerweile schon fast Tradition.
Okay. Ja,
Das
prima. Also ich höre auch, also die sagen mir immer, wo sie das dann gehört haben, und ich bin immer wieder überrascht. Beim Abwaschen, im Fitnessstudio, ganz viele im Fitnessstudio, wo ich dann schon mal überlegt habe, ob wir nicht eine bestimmte Zeit uns geben für die Podcasts, dass die Leute wenigstens 90 Minuten in der Woche trainieren oder so. Das müssen wir mal gucken. Andere machen es beim Backen, beim Kochen, beim Spazierengehen, beim Hund ausführen. Also es gibt offenbar ganz viele verschiedene Verwendungszusammenhänge für Podcasts, und das ist natürlich schon auch eine ja, neue Form dann der Kommunikation. Am Anfang dachte ich ja, das ist irgendwie nur ein aufgezeichnetes Gespräch oder hört euch doch einen Vortrag an, aber diese Verwendungsweise macht es dann schon anders.
Nee, ich höre auch ganz oft, vor allem auch, weil meine Podcasts in der Regel immer ein bisschen länger sind, dass es viel bei der Hausarbeit gehört wird und solche Dinge. Also ist schon ganz interessant und sehr auch lustig manchmal. Und anders verbrauche ich ja meine Podcast-Zeit auch nicht. Also wenn ich als Hörerin da unterwegs bin.
Ja, prima.
Okay, kommen wir zurück zu unserem Thema heute in den
Oder
USA.
kommen wir überhaupt erstmal zum
Kommen
Thema?
wir
Da waren wir
erstmal
eigentlich
überhaupt
gar
zum
nicht.
Thema, genau. Ich hatte ja gerade gesagt, dass Sie auch oft aktuelle Schlagzeilen nehmen aus Washington zu den Themen, die USA bewegen und es dann mit Geschichte erklären. Haben Sie denn aktuell eine Schlagzeile, die Sie in den letzten Tagen bewegt hat, wo Sie sagen würden, ja, auch das hat schon vor 250 Jahren angefangen?
Also jetzt nichts, was wir nicht ohnehin schon jetzt rauf und runter diskutiert hätten, die letzten Tage. Also natürlich der Irankrieg, die Frage, kann ein Präsident ohne die Zustimmung des Kongresses einen Krieg anfangen? Also diese ganze Frage eben von Checks and Balances, leisten die überhaupt das, was die leisten können? Da ist mir dann doch jetzt, weil ich auch gerade eine Vorlesung bei uns hier mache über die Geschichte des amerikanischen Imperialismus oder das Problem des Imperialismus in der amerikanischen Geschichte, da bin ich dann doch jetzt wiederholt auch auf Fälle gestoßen, wo einfach die Tatsachen geschaffen wurden und dann ungeachtet des Systems der Checks and Balances auch einfach dann dem Ganzen zugestimmt wurde, obwohl der Kongress übergangen worden ist, obwohl der Kongress seine Aufsichtspflicht nicht wahrgenommen hat. Also mein Beispiel ist, das mir jetzt gerade gekommen oder gerade in den letzten Tagen sehr virulent wieder war der mexikanisch-amerikanische Krieg in den 1840er Jahren. Da erklärt Präsident James K. Polk, in einer Krisensituation, dass jetzt ein Kriegszustand mit Mexiko bestehe und deshalb jetzt die USA im Kriegszustand seien. Das hätte aber gar nicht gedurft. Es steht nur dem Kongress zu, das zu tun. Aber nun hatte er dann eben schon da einen Angriff gestartet und der Kongress hat dann einfach die normative Kraft des Faktischen anerkannt und das dann eigentlich gewähren lassen. Ja, also wir sprechen wirklich sehr oft hier über das System der Checks and Balances, aber das Ganze findet eben dann doch in einem ja machtgefügten politischen Kontext statt, wo allzu oft erst Tatsachen geschaffen wurden und dann wurde es im Nachhinein rationalisiert oder für rechtlich erklärt oder was auch immer. Und da muss ich jetzt doch angesichts des laufenden Irankrieges beständig dran denken. Der geht jetzt in den wievielten Monat. Der Kongress hat nicht nur nicht dem Präsidenten da irgendwie Einhalt geboten, sondern die Republikaner im Kongress haben ja aktiv jede Maßnahme verhindert, dass der Kongress jetzt seine eigene Autorität wieder geltend macht und den Präsident in seiner Kriegführung ein bisschen einschränkt. Also insofern ist das eine eben das, was im Gesetz steht oder das, was auf dem Papier steht und das, was der politische Prozess ist. Und da fällt es mir dann doch, oder ist mir in den letzten Tagen dann doch wiederholt aufgefallen, wie sehr dann doch einfach diese Unterschiedlichkeit zwischen einmal ja Machtpolitik und Tatsachen schaffen und den ganzen konstitutionellen Verfahren für rechtmäßige Entscheidungen und so weiter. Also das eine ist auf dem Papier und das andere ist das, was tatsächlich im politischen Alltag passiert. Und da gab es, wenn ich mir das jetzt so historisch angucke, schon immer viele Diskrepanzen.
Apropos Diskrepanzen, da würde ich jetzt mal zwei Sachen auch noch einwerfen. Das eine ist natürlich, dass die Demokraten jetzt auch nicht gerade viel dafür tun, dem Donald Trump Einhalt zu gebieten. Also da finden sich dann auch immer noch Stimmen auf Seiten der Demokraten, die sich entweder enthalten oder gerade nicht da sind, sodass diese Kriegszustandserklärung beziehungsweise die Machtrückholung des Parlaments, des Kongresses in dem Fall, von Seiten der Exekutive hin zur Legislative auch unterbleibt. Wahrscheinlich aus Angst auf zukünftigen Situationen dann einen demokratischen Präsidenten seine Machtfülle zu beschränken. Deswegen werden sie das wahrscheinlich nicht machen. Und das
Aber
Zweite
auch,
ist,
es ist schon
noch
aus.
eine zweite Sache.
Entschuldigung, Entschuldigung.
Noch eine zweite Sache ist, dass Donald Trump wohl schon oder seine Regierung schon so argumentiert hat, naja, es gab ja zwischenzeitlich einen Waffenstillstand, also die 60 Tage fangen sozusagen wieder bei Null an zu zählen. Wobei ich dann auch den Historiker und Experten fragen würde, ob es da so eine Art Grauzone gibt im amerikanischen Verfassungsgefüge, ob das wirklich zählt.
Ja, das ist und vieles von diesen Grauzonen wird ja überhaupt jetzt erst sichtbar, weil Donald Trump eben ganz aggressiv diese wirklich unterdefinierte exekutive Macht austestet. Also in der Verfassung steht zwar sehr genau drin, wie man Präsident wird, also wie man gewählt wird. Es steht sehr genau drin, welche Qualifikationen man erfüllen muss, um Präsident werden zu können. Man muss in den USA geboren sein, man muss eine Zeit lang gelebt haben. Der Amtseid steht da drin, also was der Präsident schwören muss, und das schwören sie ja dann bis heute. Dann verteilt die Verfassung ein paar ganz klare Kompetenzen, also er ist Chef der Streitkräfte, er ist Oberhaupt des diplomatischen Korps, er ist Oberhaupt oder die Spitze auch, vertritt die USA nach außen. Aber ansonsten steht da eigentlich nur drin, dass er zusehen soll, dass die Gesetze buchstabengetreu oder faithfully, also mit Treu und Glauben ausgeführt werden. Mehr steht da nicht drin über die politische Natur des Amtes, über den Ort dieses Amtes im politischen Prozess. Also ist der Präsident eigentlich nur sowas wie ein Geschäftsführer des Kongresses, der das umsetzt, was der Kongress beschließt? Hat der Präsident eine eigene Agenda? Das steht in der Verfassung alles gar nicht drin. Und das ist uns vielleicht nur deshalb nicht so aufgefallen, weil sich bisher alle Präsidenten meistens unter die Verfassung untergeordnet haben. Also die amerikanischen Präsidenten gewinnen Macht dadurch, dass sie sich ostentativ unter die Verfassung ordnen und sie als das Supreme Law of the Land anerkennen. Und weil eigentlich alle Präsidenten bisher sich innerhalb dieses Verfassungsrahmens bewegt haben und auch mit den ungeschriebenen Gesetzen, mit den ungeschriebenen Regeln eigentlich nicht irgendwie versucht haben, die zu ändern. Und Donald Trump nutzt jetzt eben diese nur unzureichend in der Verfassung definierte Macht, um die Grenzen des Präsidenten wirklich aggressiv auszutesten. Und deshalb ist es nicht so, dass da immer schon Grauzonen waren. Die waren vielleicht immer schon da, aber wir sehen sie jetzt erst so richtig, weil da jemand ist, der das Ganze wirklich ausnutzt, um letztlich eine autoritäre Herrschaft da durchzusetzen oder eine auf den Präsidenten noch weiter fixierte Herrschaft unter Umgehung der von der Verfassung vorgesehenen Verfahren der Checks and Balances. Und insofern ist das, glaube ich, das Problem, dass die exekutive Macht, und das geht eben auf die amerikanische Revolution zurück, und da wollen wir heute auch drüber sprechen, aus Angst oder aus Angst der Gründerväter, dass ein zu viel an Definition hier vielleicht die ganze Union verhindert hätte. Und das nutzt Donald Trump jetzt heute aus. Also insofern, diese Blindstellen haben was damit zu tun, wie die ganze Verfassung zustande gekommen ist. Und das hat mit der amerikanischen Revolution und warum sie gefochten worden ist, zu tun. Und wie vage das Ganze eigentlich ist, merken wir erst jetzt, wo da jemand ist, der das aktiv nutzen will, um einen autoritären Herrschaftsstil durchzusetzen.
Apropos Revolution. Ich lese mal was kurz vor aus dem Anfang Ihres Buches. Die amerikanische Revolution begann nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges als ein Steuerstreit zwischen den Kolonien und dem britischen Mutterland, entwickelte sich dann aber recht schnell zu einem Konflikt über die grundlegende legitime Herrschaft. Dieser Konflikt eskalierte in den von 1775 bis 1783 währenden Krieg der amerikanischen Revolution und führte dann über die amerikanische Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776 und die sogenannte kritische Periode zur Gründung der USA als föderal verfasstem Bundesstaat, der auf dem Prinzip der Volkssouveränität und eine geschriebene Verfassung gegründet war. Und das finde ich ja immer so ganz interessant. Wir leben ja aktuell in einer Zeit, in der auch viel über Steuern gestritten wird. Alle, vor allem in den USA, wird viel über die hohe Steuerbelastung, vor allem der Mitte einer Gesellschaft, geschimpft. Gleichzeitig wird das obere Prozent praktisch gar nicht mehr besteuert, aber hat alle Macht. Also wir könnten ja wieder zu einer Situation kommen, in der wir sagen, also wir haben hier eigentlich Taxation without Representation innerhalb einer Gesellschaft, in der die politische Macht bei denen liegt, die am wenigsten besteuert werden, während diejenigen, die am meisten besteuert werden, kaum noch repräsentiert werden.
Na, das ist vielleicht
Oder
in
für die am
der,
wenigsten Politik gemacht wird, könnte man so sagen.
das ist, glaube ich, eher der Punkt. Also, dass die amerikanische Demokratie immer diese oligarchischen Tendenzen hatte, oder diese oligarchische Dynamik, dass also die wirtschaftliche Macht oder dass diejenigen, die wirtschaftliche Macht hatten, auch oft die politische Macht in ihren Händen vereinten, das ist, glaube ich, ein durchgehendes Muster in der amerikanischen Geschichte. Das andere Muster ist aber eben dann doch die zunehmende Ausweitung von gesellschaftlicher Partizipation. Es gibt diesen schönen Satz von dem Gordon Wood, die Amerikaner wurden nicht demokratisch geboren in irgendeinem modernen Sinne, aber sie sind es geworden, und zwar infolge der Wertideen der amerikanischen Revolution. Und dieses demokratisch werden heißt eigentlich, dass einerseits immer mehr Leute in den politischen Prozess einbezogen werden, dass immer mehr Leute, die bisher an den Seitenrändern standen oder nicht mitgemacht haben, doch mitgemacht oder auf einmal dann doch mitmachten. Es hat auch damit zu tun, dass immer mehr öffentliche Ämter wählbar wurden. Also am Anfang war es so eine Honoratiorenrepublik, wo die Eliten untereinander eigentlich beschlossen haben, wer denn nun der nächste Präsident wird oder wer das nächste Richteramt und so weiter bekommt. Also es wird dann eben im Laufe der amerikanischen Geschichte werden auch immer mehr politische Ämter wählbar, direkt wählbar, und jetzt nicht nur Senatoren und Gouverneure, sondern eben auch Sheriffs und Friedensrichter und diese ganzen Dinge. Also einerseits gibt es da diese Verbindung von wirtschaftlicher Macht und politischer Macht. Es gibt aber eben auch aus der Mitte der Gesellschaft entstehend und sich dann auch in immer neuen Kontexten auch radikalisierend Mitbestimmungs- und Partizipationsansprüche von Gruppen, die entweder bisher gar nicht dabei waren oder nicht richtig dabei waren. Und wir sehen jetzt aber, und das ist eben auch dann der Punkt Ihrer Anmerkung, dass wir schon eigentlich so seit den 60er Jahren, seit den frühen 70er Jahren schwindende Wahlbeteiligung haben. Also immer weniger Leute, die tatsächlich wählen. Und auch eigentlich immer eine zunehmend kleineres Klientel, für das überhaupt noch Politik gemacht wird. Und das scheint mir auch ein Teil des Problems zu sein, vor dem wir jetzt gerade stehen. Denn eigentlich haben die beiden politischen Parteien seit den 80er Jahren schon irgendwie Klassenwahlkämpfe geführt, aber es ging immer um die Mittelklasse. Es ging immer um die wohlhabende, gut ausgebildete, suburban middle class. Für die unteren Schichten und für die ganz Armen ist es sehr, sehr schwer, überhaupt politische Mehrheiten in den USA zu organisieren. Also mit einem Eintreten für die Armen, mit einer Agenda für die prekären Lebensverhältnisse, konnte man in den USA eigentlich im 20. Jahrhundert selten irgendwie Mehrheiten generieren, weil eben über weite Strecken auch Armut selber ein Phänomen der Minderheiten geworden ist. Also das passiert so nach 1945 mit der Entfaltung der Wohlstandsgesellschaften. Da wird eigentlich Armut zu einer Erfahrung der Minderheit und das in einem System, das auf Mehrheitswillen basiert, was auf Individualismus gebaut ist und was ein Zwei-Parteien-System hat, wo eigentlich immer die Hälfte der Stimmen dann auch für den demokratischen Prozess verloren ist, weil es immer alles dann an eine Partei geht, also dieses Winner-Takes-All-Prinzip, hat letztlich dazu geführt, dass eigentlich seit den 70er Jahren die Wahlbeteiligung gerade auch bei den nationalen Wahlen zunehmend gesunken ist, dass es letztlich eine Politik von Mittelklasse für Mittelklasse war, und dass jetzt eben unter den Bedingungen eines ja rasant, einer rasant steigenden ja Polarisierung des Wohlstandes oder der Ungleichverteilung des Wohlstandes, auch seit den etwa Mitte der 70er Jahre, wo eben die Schere aufgeht zwischen Arm und Reich und die Mitte zunehmend eben kämpft. In diesem Zusammenhang ist dann eben auch dieser politische Prozess ja insofern problematisch geworden, weil es eben kaum noch politische Anwälte für die ganz Armen, für die Unterschichten gibt. Da kommt eben Donald Trump schon rein mit seinem Populismus, der anti-elitär ist, der so dieser hemdsärmelige Common Man-Populismus ist. Das muss man schon sagen. Donald Trump hat wieder Leute für Politik mobilisiert, die schon gar nicht mehr Teil der Politik waren. Der hat die arbeitslosen Industriearbeiter im Industriegürtel, die einfach nur resigniert schon rausgefallen waren, wieder mobilisiert für die Politik. Der hat viele Leute eben durch seinen populistischen Stil und durch seine Elitenkritik wieder an die Wahlurnen gebracht. Da können wir jetzt halten von, was wir wollen. Aber es ist schon dieses Ergebnis. Wir haben einerseits eine Wohlstandsentwicklung, wir haben eine Auseinanderentwicklung von Arm und Reich und wir haben ein politisches System, in dem es vor allen Dingen dann um die Interessen der also der Mittelklasse und der oberen Schicht, der Besitzenden und der Wohlhabenden und so weiter ging. Und es ist in den USA auch angesichts eines Fehlens eines sozialstaatlichen Konsenses. Also in Europa und gerade in Deutschland stellt ja keiner den Sozialstaat wirklich in Frage.
Naja, das sehen wir ja aktuell an der Regierung ein bisschen anders.
Es geht um Art des Sozialstaates. Aber die grundsätzliche Berechtigung vom Sozialstaat wird, glaube ich, nicht in Frage gestellt.
Naja,
Gerade
das ist nicht Thema dieses Podcasts, aber ich würde
gut,
Ihnen
aber nein, es geht
widersprechen.
eben nur darum, und das ist jetzt eben mein Punkt.
Ja.
Es ist sehr schwer, in den USA unter den Bedingungen des dort geltenden politischen Systems und der politischen Kultur politische Mehrheiten für die Anliegen der Armen und der unteren Mittelschichten zu organisieren. Das ist, glaube ich, der Punkt, den ich hier machen wollte.
Ja, ich verstehe das. Ich glaube, Donald Trump ist durchaus in dieses, also hat in dieses Wespennest gestochen, wo sich vor allem auch die Mittelschicht in den USA zunehmend bedroht sieht von Armut. Wir sehen es ja aufgrund der Tatsache, dass wir da kein breiteres allgemeines Krankenversicherungssystem haben, dass eine Krankheit einen praktisch in bitterste Armut treiben kann, ja. Also ich sehe andauernd schon auf TikTok so Horror-Stories von Amerikanern, die in Europa dann arbeiten, jahrelang nicht zum Arzt gehen und dann zufällig bei einem Unfall dabei sind und sagen, ruft nicht den Krankenwagen, ruft nicht den Krankenwagen, ich kann in einem Taxi fahren. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir, was ist das für ein Horrorland, in dem du aufwächst, in dem du Angst hast, mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren zu werden, ja? Wenn du schwer verletzt bist, ja? Und da ist Donald Trump natürlich voll reingegangen mit seinem Populismus, der aber hauptsächlich aufbaut auf natürlich Elitenhass, aber auch Wissenschaftshass, Hass auf alles Fremde, ja, also Mexikaner, Schwarze, Einwanderer. Und damit macht er ja weiter. Das ist alles so ein, wir hassen alles, was irgendwie anders ist. Gleichzeitig bringt ja aber vor allem jetzt in der zweiten Amtszeit, viele Amerikaner, die ihn gewählt haben, haben sich ja eine Verbesserung ihrer Situation versprochen. Alles, was er tut, verschlechtert ihre Situation aber noch. Und dann kommuniziert er auf seiner Truth Social Plattform, dass sozusagen jeder, der ihn kritisiert, kein wahrer Patriot ist, kein wahrer Amerikaner. Und macht darüber nochmal so einen populistischen Dreh, zu sagen, also wer mich kritisiert, das sind die Bösen, Das sind die Falschen und auf die sollt ihr euch dann bitte konzentrieren und die niedermachen. Also auch
Ja, vor
das
allem gehört ja
ist.
dazu auch, ich bestimme, wer Patriot ist und wer
Genau.
nicht. Und jeder, der ihn kritisiert, wird dann eben über diese nationalistische Schiene ja, qualifiziert. Aber das ist, glaube ich, eben die Kraft des Nationalismus, dass man sowas eben machen kann, wenn man dann das Publikum hat und die Gefolgschaft, die einem glaubt. Ja? Ich erinnere noch, wie in Deutschland die Sozialdemokraten von Bismarck als Reichsfeinde dargestellt wurden und dann praktisch sowas war wie eine negative Integration, also dass die deutsche Gesellschaft in der Gegnerschaft zur Sozialdemokratie eigentlich geeint war, und die galten ja dann als vaterlandslose Gesellen.
Was sich übrigens sehr gut durchgezogen hat, bis heute, ja.
Und insofern eben, also wer hat die Macht, jetzt dann eigentlich zu bestimmen, oder solche Sachen zu sagen, um zu sagen, du gehörst dazu und dann nicht. Und das Fatale momentan scheint mir zu sein, dass ihm viele darin folgen, immer noch. Das ist eben das Ergebnis dieser populistischen Kommunikation, dass wir gegen die, diese Wagenburg-Mentalität, die sich da auch drin manifestiert. Also das ist, glaube ich, eben die Gefahr. Das eine ist, dass er es sagt, das ist schon schlimm genug, aber dass er Resonanzböden findet, und dass er da auch Gefolgschaft findet, dass immer noch viele Amerikanerinnen und Amerikaner das auch gut finden, was er da macht. Das, finde ich, ist der Punkt, über den man vor allen Dingen nachdenkt. Also wie kommt es, dass so ein Phänomen wie Donald Trump ermöglicht wird? Also was hat ihn ermöglicht? Ich glaube, vor 30, 40 Jahren wäre der noch nicht möglich gewesen. Und das wäre dann für mich die Frage, was ist in der amerikanischen Gesellschaft passiert? Wie hat sich die amerikanische Gesellschaft verändert, dass man auf einmal so einem lautsprecherischen Scharlatan die Macht gibt, die er hat? Und ich glaube, und jetzt kommen wir nochmal wieder zu dieser Wohlstand oder zu dieser ökonomischen Dimension. Ich glaube, viele, die für ihn stimmen, stimmen für ihn, weil sie irgendwie so ein untergründiges Gefühl haben, dass ihnen ein Statusverlust erst noch bevorsteht. Das sind eben gar nicht mal nur diejenigen, die schon alles verloren haben. Das sind jetzt gar nicht mal diejenigen, die seit langen Jahren arbeitslos sind. Das sind vielmehr Leute, die angesichts der laufenden Entwicklungen Angst haben um den jetzt erreichten Status. Und das ja, produziert eine Unsicherheit, ein Zukunftspessimismus, der dann so einem Negativredner wie Donald Trump auch genau dann die Echokammern verschafft, die er braucht, um seine Macht auf diesem kommunikativen Wege dann auch zu entfalten.
Ja, also ich habe jede Menge Punkte, um darauf auch nochmal einzugehen. Ich meine, erstmal haben Sie ja gesagt, wir haben da so eine wirklich individualistische Gesellschaft, die auch viel darauf beruht, das Individuum schafft es aus seiner eigenen Kraft, an den Bootstraps als Tellerwäscher zum Millionär und so weiter und so fort. Erstmal diese Ideologie, die ja viel älter ist als die letzten 30 Jahre. Aber gleichzeitig hatten wir die Finanzkrise, die Wirtschaftskrise von 2008. Menschen haben Obama gewählt mit einem positiven Zukunftsversprechen. Also, yes, we can. Also, wir können eine positive Zukunft erreichen. Und gleichzeitig waren sie sicherlich von Obama grundsätzlich enttäuscht. Ich meine, da kommt natürlich diese rassistische Note noch dazu. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber viele Wählerinnen und Wähler waren sicherlich auch davon enttäuscht, dass sie viel erwartet haben von Obama, aber wenig kam. Und diese Zukunftsangst durch Obama nicht genommen wurde, die Ungleichheit weiterhin vorhanden war und wenig von den 8 Jahren dann wirklich positiv sich verändert haben für eine Vielzahl von Menschen in den USA. Und das hat wahrscheinlich diesen Backlash durch Trump erst so richtig ermöglicht. Also das absolute Gegenteil von Barack Obama ist, glaube ich, Donald Trump. Und weil die Leute so sehr enttäuscht waren, sind sie 180-Grad-Wende, der Typ.
Aber was die beiden eben verbindet, ist, dass die Leute auf diese beiden Figuren die Hoffnung auf Change projiziert haben. Und wenn wir uns nochmal überlegen, was Obama eigentlich gesagt hat, was war eigentlich sein politisches Programm 2008 und 2012? Change und yes, we can. Ich meine, es ist ja noch keine Botschaft. Wenn man sich mal die Rede von Obama 2008 anguckt, mit der er seine Kandidatur verkündet, da steht er auf den Stufen des Kapitols von Illinois und hält eine Rede. Die habe ich neulich nochmal gelesen. Wenn man nicht wüsste, dass die von Obama ist, die könnte von Trump sein. Es geht darum, das System ist dysfunktional, wir haben eine entrückte Elite in Washington, die uns keine Politik mehr beschafft. Amerika wird uns weggenommen, der amerikanische Traum wird uns weggenommen. Es ist Zeit, dass jemand mal von außen kommt und da aufräumt. Und dann hat er eben die Geschichte von Change und Yes, We Can erzählt. Aber es ist genau diese gleiche Idee, also dysfunktionales politisches System, entrückte Eliten, die in ihre eigene Tasche wirtschaften, die den gemeinen Mann vergessen haben. Und mit diesem Versprechen hat eine Gesellschaft Obama gewählt, die sich auch davor schon nach grundlegendem Wandel gesehnt hat. Und ich glaube, die haben maßlose Hoffnungen auf Politik in generell projiziert, die kein Einzelner und die Politik überhaupt nie erfüllen kann. Ich meine, dass er den Nobelpreis gekriegt hat, Obama, er hat ja noch gar nichts gemacht. Aber das Nobelpreiskomitee erwartete eben von Obama großartige Dinge. Oder auch in Deutschland, wir waren ja selbst dann noch enthusiasmiert von Obama 2012, als ein Gutteil der Amerikanerinnen und Amerikaner schon enttäuscht war und sagte, na ja, also man konnte eigentlich bei der zweiten Wahlkampagne von Obama den amerikanischen Kollegen schon gar nicht mehr vermitteln, warum die Deutschen immer noch zu 95% Obama gewählt hätten.
Ich muss
Ja?
zugeben, ich gehörte schon 2008 zu den 5%, die
Okay.
skeptisch waren. Soll ich Ihnen auch sagen, warum?
Warum?
Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der wenig Vertrauen in die Ich bin die alleinige Erlöserfigur hat, vor allem im politischen Raum. Weil ich das grundlegend suspekt finde als Historikerin. Jemanden dermaßen hochzujubeln und all sein Vertrauen in eine Person zu setzen, in einem demokratischen System, kann nur nach hinten losgehen.
Und das finde ich eben noch mal gerade in den USA. Und wir können uns jetzt über Obama noch lange unterhalten. Aber Obama hat im Zusammenhang mit der Trump-Kampagne 2016 hat er was gesagt, was genau jetzt in ihre Richtung geht. Er sagte eigentlich: "We Americans, we don't want to be governed, we govern ourselves." Also wir als Amerikaner wollen eigentlich gar nicht regiert werden, weil wir uns selbst regieren. Das ist diese Kultur der Selbstregierung, Individualismus, Eigenverantwortung und so weiter. Und ich habe mich damals schon gefragt, bei der 2016-Wahl, woher kommt das Verlangen nach dieser großen Führerfigur? Ja, also woher kommt das auf einmal das Verlangen in der amerikanischen Gesellschaft ohne obrigkeitsstaatliche Tradition, ohne monarchische Tradition, kommt auf einmal, und das war für mich immer eine Manifestation dieser Desorientierung und auch Wirtschaftskrise, die sie da hatten. Da kommt die Sehnsucht nach dem großen Einzelnen, der alle Probleme löst. Nun können Sie sagen, das haben Sie schon 2008 gesehen bei Obama.
Aber ist das nicht, wir haben ja darüber gesprochen, 250 Jahre US-Geschichte. Ist das nicht schon mit der Revolution in Washington angelegt, dass sie immer irgendwie eine Führungsfigur haben, an der sie sich orientieren? Das ist ja die Rolle des Präsidenten. Eigentlich ein Typ, der alle Probleme löst, egal was die Verfassung sagt. Am Ende des Tages haben wir einen Washington, einen Jefferson, einen Roosevelt. Der löst das dann schon, selbst wenn alles andere dysfunktional ist.
Also das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, weil das dann eben doch jeweils auch eine ganz andere Funktion hat. Es gab auch viele Präsidenten, die sind überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Also das macht dann eben doch den Unterschied zwischen starken transformational presidents, also unter deren Präsidentschaft sich was geändert hat, und andere, wie zum Beispiel ein Calvin Coolidge in den 20er Jahren, der fand immer dann einen Tag gut, wenn er nichts entscheiden musste. Es gibt eben da auch in der Geschichte der amerikanischen Präsidentschaft ganz unterschiedliche Typen. Aber jetzt gerade so ein Washington, den finde ich eben so als Kontrastfigur zu Napoleon, also super spannend. Zwei Militärführer, zwei erfolgreiche ja, Generäle, die ein auf militärischen Erfolgen beruhendes Charisma im Sinne von Max Weber haben. Also die finden Gefolgschaft durch ihre erfolgreiche Militärtätigkeit. Aber George Washington nutzt sein Charisma, um eine konstitutionelle Herrschaft zu etablieren. Also die Amerikaner waren im Endeffekt für die Verfassung, weil George Washington dafür war. Die
Er hätte sich
Amerikaner
auch zum König krönen lassen
hat
können,
er
so
aber
gesehen.
nicht.
Ja,
Hat er
ich
aber
meine nur,
nicht.
ich meine nur.
Ne? Und aber Napoleon macht das. Also Napoleon nutzt sein militärisches Charisma, um eine Militärdiktatur zu errichten. Und zeitgleich eben ein George Washington nutzt sein militärisches Charisma, um eine Verfassungsherrschaft zu etablieren. Und die zweite Inaugurationsrede von ihm, 1792, ist die kürzeste überhaupt in der amerikanischen Geschichte. Er sagte einfach nur: May the Constitution reign. Also lass die Verfassung ja regieren. Ich ordne mich ostentativ der Verfassung unter und gewinne durch diese Unterordnung und unter die Verfassung meine eigene politische Macht. Also wir sprechen immer wieder von dem amerikanischen Präsidenten als dem mächtigsten Mann der Welt. Das stimmt ja aber gar nicht. An und für sich ist er Präsident, musste immer unter den Bedingungen des Systems of Checks and Balances seine Macht realisieren. Er musste mit dem Kongress umgehen, er musste mit den Richtern umgehen, er musste auch mit der öffentlichen Meinung umgehen. Und das ist jetzt das Neue unter Donald Trump, dass er sein Verhältnis zur Verfassung völlig unklar lässt. Er hat ja mal gesagt: I don't know if I'm bound by the Constitution. Also ich weiß noch nicht mal, ob ich von der Verfassung irgendwie gebunden bin. Ein George Washington hat immer gesagt: Ich ordne mich der Verfassung als Supreme Law of the Land unter. Und all die anderen Präsidenten, die sie genannt haben, die haben immer noch wieder auf den Boden der Verfassung agiert. Lincoln fängt 1861 einen Krieg an, ohne kongressionelle Autorisierung, sieht aber zu, dass er das im Nachhinein auf jeden Fall noch bei der nächsten Sitzungsperiode des Kongresses wieder legitimiert kriegt. Ein Franklin Delano Roosevelt, den Sie auch erwähnt haben, operiert die ganze Zeit im Rahmen der Verfassung. Insofern ist das eine andere Art von Stärke als die jetzt hier eines Donald Trump. Und nochmal diese Idee, dass man auf sowohl Obama als auch Trump Hoffnungen auf tiefgreifenden Wandel projiziert hat, und da bin ich ganz bei Ihnen, die kein Einzelner, die keine Politik jemals irgendwie erfüllen kann. Daraus resultiert eine Enttäuschung, dass dieselbe Gesellschaft, die Obama einmal wiedergewählt hat oder zweimal ins Amt gewählt hat, nicht nur einmal gewählt, sondern wiedergewählt hat. Das fand ich ja noch viel bemerkenswerter. Also nicht nur, dass er jetzt als schwarzer Mann das erste Mal gewählt ist, sondern dass er wiedergewählt worden ist. Das fand ich die eigentliche Sensation. Aber die Gesellschaft, die eben zweimal Barack Obama ins Amt gewählt hat, wählt dann einen wie Donald Trump aus der Enttäuschung über nicht eingetretenen Change, den ein Barack Obama versprochen hat und auf den man aber auch diese Hoffnungen projiziert hat. Ja. Und deshalb nochmal diese Idee, also woher kommt die Sehnsucht nach dem starken Führer? Die, finde ich, ist schon neu in der amerikanischen Geschichte, unabhängig von den ganzen starken Präsidenten, die wir hatten. Ja, aber das ist wirklich neu.
Also, dass man nach Obama Trump gewählt hat, kann ich mir durchaus erklären, weil wir haben ja ein bisschen schon angedeutet, es sind prinzipiell zwei Figuren auf einer Münze, nur jeweils auf der anderen Seite. Ja? Also das absolute Gegenteil. Aber im Prinzip versprechen sie dasselbe. Absoluten Change. Obama eher zukunftsgerichtet und Trump eher, wir wollen wieder eine große, wunderbare Nation sein und wir wollen es so wie früher haben. Und beides ist so im Wabern, wabert irgendwie so vor dem Wähler. Und jeder kann sich irgendwas anderes darunter vorstellen und ist davon dann motiviert. Nur was dabei hinten rauskommt, gefällt den Wählerinnen und Wählern vielleicht am Ende des Tages gar nicht so sehr. Und das andere, also vielleicht hat das nicht zwangsweise was mit den USA zu tun, dass wir sie missverstehen, sondern dass eine Gesellschaft nach dem großen, starken Führer ruft. Ja, vielleicht verkennen wir da den Individualismus und den Freiheitsdrang der US-Gesellschaft doch ein wenig, weil im Prinzip ist das doch etwas, was wir in Europa, in unserer Historie mehrfach erlebt haben. Und dass das nur natürlich und menschlich ist, für eine Gesellschaft das als Entwicklung durchzumachen. Wir dürfen ja nicht vergessen, 250 Jahre im Vergleich zu dem Alter der Gesellschaften anderer Länder auf diesem Planeten ist noch relativ jung. Also die haben die Phase mit, wir wollen bitte einen Diktator noch gar nicht durchgemacht in ihrer Lebenszeit.
Naja, aber sie haben eben auch keinerlei obrigkeitsstaatliche Tradition. Es gibt eine bereits in der Kolonialzeit entstehende, breite und tief verankerte Kultur der Selbstregierung, der Selbstbestimmung. Bei aller Wertschätzung für Leadership, das ist so das amerikanische Wort, Leadership, Aber das ist nicht unbedingt jetzt eine diktatorische Führerfigur. Also das ist schon anders in der amerikanischen Geschichte und Kultur. Und das würde ich eben jetzt auch nicht einfach so irgendwie gleichsetzen mit, ah, das ist irgendwie kommen demokratische oder irgendwie kommen Gesellschaften an den Punkt. Also ich finde, für die amerikanische Geschichte und für die amerikanische Gesellschaft ist das schon was Besonderes. Das muss man wirklich anders erklären, weil es das in dieser Form, die Sehnsucht nach der starken Führerfigur, die sich selber als Antwort anpreist. Ich meine, Donald Trump, also einen der perfidesten Sätze, den er ja überhaupt je gesagt hat, 2016, war, I will look into climate change for you. Also ich gucke mir das mit dem Klimawandel mal an. Jeder weiß, dass da eine Heerscharen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in täglicher Kerner- und Kleinarbeit die Daten zusammentragen, die empirischen Grundlagen dafür schaffen, um zu zeigen, es gibt Klimawandel. Und da kommt dieser einzelne Mensch und sagt, ich gucke mir das mal an, ob das überhaupt stimmt. Ja? Und das fand ich eben, also da habe ich mir zum ersten Mal die Augen gerieben, wo ich dachte, damit kommt er durch. In einer Gesellschaft, die auf dem kritischen, selbsttätigen und sich auf sich selbst verlassenden Einzelnen gründet und ja auch über weite Strecken gegründet hat. Das ist schon was anderes als in Europa, wo wir eben diese monarchische Tradition haben, wo wir ein durchaus gebrochenes Verhältnis zu Demokratien haben, wo wir so viele Geschichtsabrisse haben. Also das ist schon noch was anderes in den USA, dass da auf einmal jemand sagt, aber also wir brauchen jetzt so diese Führerfigur und wir brauchen auch einen, der mal ganz von außen kommt. Also ich glaube, diese Idee der Geschäftsmann, der jetzt Politiker wird, und dem man auch zutraut, das zu können, weil er scheinbar ein erfolgreicher Geschäftsmann ist, der wird dann schon auch irgendwie ein erfolgreicher Politiker. Also das ist schon eine neue Entwicklung in den USA, die ich nicht so einfach jetzt einordnen würde. Naja, irgendwie Gesellschaften finden das schon so oder die kommen da schon mal irgendwie so hin. Also diese Sehnsucht nach dem starken Führer, dem man auch zulässt, dass er mit der Verfassung rummacht und das alles nicht ganz so ernst nimmt. Das finde ich schon, ist eine neue Qualität.
Ja, aber vielleicht ist es ja nicht die Figur eines starken Führers, sondern der Rückgriff auf die Anfänge der USA, der weißen, reichen, oligarchischen Führer. Weil wir haben ja nicht nur Donald Trump, wir haben ja eine Gruppe von auch Unternehmern, vor allem aus dem Silicon Valley, die hinter ihm stehen und noch eine ganze Reihe anderer Milliardäre, die jetzt nicht so in der Öffentlichkeit stehen, aber von denen wir wissen, dass sie ihn durchaus unterstützen, dann ist dieser Aspekt der Evangelikalen, ja, Pete Hegseth, der Kriegsminister, dessen, ich weiß nicht, Pastor oder so, so in die Richtung geht, also wir brauchen kein Frauenwahlrecht, wir brauchen ein Familienwahlrecht und das Familienoberhaupt gibt dann eine Stimme ab. Das ist ja alles so ein bisschen der Rückschritt und nur, nicht nur ein bisschen, sondern im Prinzip der Rückschritt hin zu 18. Jahrhundert. Ja? Also reiche weiße Männer, die Steuern bezahlen und dem Land gehört, bestimmen die Politik in den USA. Und diese Entwicklung haben wir übrigens nicht nur in den USA, sondern da gibt es auch zunehmend Stimmen in Europa, die auch sowas Ähnliches wollen. Vor allem bei den besonders radikalen religiösen Gruppen. Es ist keine Mehrheitsmeinung, aber diese Stimmen gibt es halt. So in eine Welt zurück, in der alles besser war und einfacher, in der Männer was zu sagen hatten. Und dann gibt es auch einfachere Lösungen, weil nicht mehr so viele verschiedene Gruppen was von der Demokratie und dem Staat wollen, sondern die Männer klären das dann unter sich.
Ja, also ich bin mit Ihrer Darstellung der Gründungsgeschichte nicht ganz so einverstanden.
Ich sage nicht, dass das die Gründungsgeschichte ist. Ich sage nur, diese Gruppen stellen das so dar und verstehen diese Gründungsgeschichte so. Ich verstehe die
Da,
so
das ist,
überhaupt nicht.
da, das ist der Punkt. Also das ist jetzt praktisch ein Geschichtsnarrativ, was auf der konservativen Seite irgendwie durchgesetzt werden soll, was auch die negativen Aspekte der amerikanischen Geschichte irgendwie verschweigen will, was die amerikanische Geschichte irgendwie insgesamt so glätten will, dass man das als eine Erfolgsgeschichte in Freiheit und Selbstbestimmung
Ja,
schreiben
Sklaverei
kann.
gab es ja praktisch nicht.
Oder war zumindest auch das, was die Sklaven dann gerne hatten. Ja,
Ja,
also das ist ja auch so diese eine
die hatten
Rechtfertigung.
ja Essen und eine warme
Wurden gut
Unterkunft und haben
versorgt
Lesen,
und waren, genau. Also
haben
das
arbeiten
ist ja so
gelernt und so.
dieses Pro-Slavery-Argument, eigentlich war es so eine tolle Zeit und die
Ja, genau.
eigentlichen Sklaven waren eben die Lohnarbeiter im Norden, Die wurden gefeuert nach bei jeder Wirtschaftskrise. Die lebten wirklich prekäre ökonomische Existenzen. Guckt euch doch an, wie
Also
gut es hier.
Disclaimer, wir meinen das hier beide sehr sarkastisch, ja?
Ja, nee, das ist völlig. Also ich rekonstruiere das Pro-Slavery-Argument. Also
Genau.
womit aus Sicht der Sklavenhalter die Sklaverei gerechtfertigt wurde. Und das ist dann dieser Plantation-Myth, also dieser Plantation-Mythos, den wir zum Beispiel in Gone with the Wind, also im vom Winde verweht, ja fast schon in Reinform haben. Also die Plantage als ein im Kern konfliktfreier Ort, in der benevolente weiße Sklavenbesitzer und diesen Sklavenbesitzern in kindlicher Treue und Zuneigung zugetane Sklaven eigentlich ein Leben in in Gemütlichkeit und guter Versorgung leben. Das ist so der Kern des Pro-Slavery-Arguments, dass ich jetzt hier rekapituliere, was eben jetzt auf konservativer Seite, auch nicht bei allen, aber auf diesem radikalen Flügel schon auch mal wieder ins Feld geführt wird. Also Sklaverei war alles gar nicht so schlimm und guckt euch doch mal diese schönen Häuser an, die wir da gebaut haben und wie reich war der Süden damals doch noch. Also dahin wollen einige aus diesen konservativen Kreisen sicherlich hin zurück. Aber
Zu meinem
nochmal, die Brücke.
Argument bezüglich der Oligarchie und den Anfängen der
Ja.
USA.
Aber selbst da, also ich muss schon nochmal diese Gründungsgeschichte. Es ist schon immer dann ein höherer Grad an Partizipation gewesen. Selbst wenn man sagt, okay, das Wahlrecht war an Landbesitz gebunden. Das ist dieses British Common Law. Das ist der Freeholder, der also auch in England das Wahlrecht hatte. Also wer ein gewisses Stück Land von einer bestimmten Größe, auf die ein gewisser Steuerbetrag zu zahlen war, hatte eben das Wahlrecht. Das galt, weil eben das ja englische Kolonien waren in Nordamerika, in England gleichermaßen wie in Nordamerika, nur weil eben in den Kolonialgesellschaften es ungleich mehr Menschen gab, zumindest weiße Männer gab, die diese Besitzqualifikation erfüllten, hatten wir da eigentlich immer schon eine sehr viel breitere Basis für Mitbestimmung. Also wir haben Schätzungen, wonach in den Kolonien bis zu 80% der weißen Männer wahlberechtigt waren. Und das ist schon eine andere Nummer als das, was wir zeitgleich in England haben und im gleichen System, wo ein Bruchteil der weißen Männer überhaupt mitbestimmen konnten. Also natürlich ist Besitz in der amerikanischen Geschichte über lange Zeit eine Bedingung für das Wahlrecht. Aber angesichts der Wohlstandsentwicklung, die schon in den Kolonien absehbar ist und die sich danach fortsetzt, waren in den USA eben relativ gesehen immer mehr Menschen am politischen Prozess beteiligt, weil sie eben die Besitzqualifikation und sonstigen Voraussetzungen erfüllten. Und das würde ich schon eben jetzt nicht einfach nur reduzieren wollen, auch das sind die ganz Reichen, die da herrschen. Natürlich gab es diesen Zusammenhang von Oligarchie und Demokratie. Aber es ist eben auch Teil der amerikanischen Geschichte, dass dass eben schon immer auch eine lebendige Kultur der Partizipation da war, die sozial unendlich viel breiter gestreut war als in allem, was wir in Europa kennen.
Wie würden Sie das aber trotzdem einschätzen, diese durchaus vorhandenen, auch intellektuellen Überlegungen ja der Leute, die im Silicon Valley aktiv sind, die aktuell sehr großen Einfluss auf die Politik des Landes haben? So in die Richtung, eigentlich brauchen wir keinen sozialen Aufstieg mehr, sondern wir machen das alles fest. Es gibt so eine Art Neofeudalismus und jeder hat seinen Platz. Ich würde das fast so ein bisschen vergleichen mit dem Japan nach der Bürgerkriegsphase, als sie den Shogun eingeführt haben und als jeder Japaner sozusagen seine soziale Stellung von Geburt an hatte und die nicht mehr verlassen durfte. So ein bisschen stelle ich mir das vor. Und mir scheint es, also teilweise wissen diese Leute gar nicht wirklich, was sie da anrichten wollen. Nichtsdestotrotz geht es da offenkundig hauptsächlich darum, auf Besitzstandswahrung ohne größere gesellschaftliche Konflikte. Also ich versuche mir das zu erklären. Wie passt das auch mit dem zusammen, was wir ja von den USA kennen, wo es ja Kern der Identität auch der Gesellschaft ist, dass man den Aufstieg schafft, egal wie.
Aber ich meine, das ist ja auch ein Teil, oder eine Teilantwort auf die Frage, warum das jetzt alles so in die Schieflage gekommen ist, weil eben diese Prinzipien das American Dream. Also die Idee, dass man es durch seine eigenen Hände arbeitet, dass man, wenn man ein ja gesetzestreues, arbeitsames, fleißiges, sparsames Leben führt, wenn man sich an die Regeln hält, wenn man ja jetzt nicht verschwenderisch ist, und wenn man sich um Bildung bemüht, dann kann man sich selber eben ja, to pull yourself up by the bootstrings. Also da kann man es selber eben schaffen. Das ist ja so diese Idee, dass man eben durch harte Arbeit, Bescheidenheit, Gesetzestreue, moralische Lebensführung und so weiter, wenn man alles irgendwie richtig macht, dann kann man seinen Aufstieg schaffen. Und vor allen Dingen geht es meinen Kindern besser als mir. Also diese Aussicht, dass es den Kindern besser geht als einem selber, das war immer so ein zentrales Schmiermittel, was die amerikanische Gesellschaft eigentlich zusammengehalten hat und was sie eigentlich dann auch auf dem Boden der Verfassung vereinigt hat. Und dieses Modell funktioniert eben seit 30, 40 Jahren aufgrund der ökonomischen Transformationen nicht mehr. Wir haben eine stagnierende Einkommen in der Mittelklasse. Wir haben die Auseinanderentwicklung von Arm und Reich. Wir haben eine Umverteilung des Wohlstandes von unten nach oben, nicht zuletzt als Ergebnis einer konservativen Politik, die eben mit Ronald Reagan ins Weiße Haus gekommen ist und die auch unter den demokratischen Präsidenten, also Bill Clinton und Barack Obama, nicht wirklich beendet worden ist. Wir haben also diese massive Umverteilung des Wohlstandes von unten nach oben. Die Schere geht immer weiter auf und dazwischen wird eine desorientierte Mittelklasse, deren Realeinkommen seit den 80er Jahren stagnieren, zunehmend zerrieben. Und das produziert auch diese Zukunftsangst, von der wir gesprochen haben. Und das führt eben auch dazu, dass der amerikanische Traum für zunehmend weniger Leute funktioniert. Man kann jetzt für Hunderttausende von Dollar kann man einen College-Abschluss machen und landet dann doch nicht in Jobs, die einem erlauben, die dafür ja, oder eingegangenen Kredite noch wieder zurückzahlen zu können. Die Internetwirtschaft, so wie wir sie jetzt haben, produziert überhaupt gar nicht die gut bezahlten Dauerstellen, auf denen man dann ein Häuschen abbezahlen kann und sich noch ein Auto leisten kann und vielleicht dann eben auch seine Kinder aufs College schicken kann. Der Andrew Keen hat mal dieses schöne Bild geprägt von der Internetwirtschaft als Donutwirtschaft. Da fehlt in der Mitte was Zentrales und das sind die gut bezahlten Jobs im produzierenden Gewerbe. So die Industriearbeiter, die bei Ford, bei Westinghouse oder wo auch immer ja, lebenslange Arbeitsbiografie dahingelegt haben, wo die planbare Einkommen hatten, wo die mit Gewissheit in die Zukunft gucken können. Das ist jetzt in der Internetwirtschaft ersetzt durch wenige Jobs für ohnehin schon gut ausgebildete Leute, wenige Jobs, wenige lukrative Jobs als Ingenieur, als Anwalt, als Arzt, als was auch immer, für die ohnehin schon gut ausgebildeten Leute und eine Vielzahl von Jobs im Service-Sektor, also im Dienstleistungsgewerbe, ungeschützt, schlecht bezahlt und auch jetzt nicht besonders herausfordernd, jetzt, was die Tätigkeiten anbetrifft. Und ich glaube, das ist eben ein ganz zentraler Punkt, die Entindustrialisierung, die Deindustrialisierung der USA seit Mitte der 70er Jahre, der Verfall des Manufacturing Belt, also das ist so das Gebiet um die großen Seen, das ist so das Gebiet der Schwerindustrie, da war Chemie, da war Stahl, da war Kohle, und der Aufstieg von neuen Technologien und von neuen Industrien, Computer, Luftfahrt und so weiter, die gar nicht mehr die Menge an Arbeit produzieren, um die vielen dauerhaft in Lohn und Brot zu halten. Wir haben das Modell Apple, die iPhones werden in Cupertino erfunden, aber in China produziert. Und dann haben wir da Nagelstudios und irgendwelche Delivery Systems, die einfach ja schlecht bezahlt sind. Und selbst die Arbeitsstellen, die jetzt in Fabriken entstehen, das sind ja alles Smart Factories, die werden von Robotern betrieben. Das ist die Automation, also das ist Automatisierung. Also Maschinen, die Maschinen beaufsichtigen. Und dann gibt es noch zwei, drei Menschen, die dann sehen, dass das Ganze läuft. Aber selbst die Fabriken, die wir jetzt bauen, haben ja kaum noch Arbeitsplätze für die vielen. Ja? Und das ist wirklich ein ganz zentraler ökonomischer Transformationsprozess, der Mitte der 70er Jahre einsetzt, der einerseits eben Deindustrialisierung und den Aufstieg der Internetwirtschaft produziert, und der produziert eigentlich eine strukturelle Arbeitslosigkeitskrise, die eben dazu führt, dass die Leute nicht mehr so optimistisch in die Zukunft gucken.
Das Problem kennen wir mittlerweile in Europa, vor allem in Deutschland auch. Und hier scheint auch wenig Antwort auf dieses Problem gefunden zu werden, außer wir machen noch mehr Trickle-Down, weil das ja für die Amerikaner schon so gut gelaufen ist die letzten 50 Jahre. Und gleichzeitig die Wirtschaftszahlen aus den USA zeigen auch, die einzigen, die dann noch groß die Wirtschaft am Laufen halten und Geld ausgeben, sind die oberen 10%. Und der Rest hält das Geld zusammen, weiß nicht, wo er es ausgeben soll oder wie sie noch Essen und
Ja,
Benzin
und
bezahlen
gleichzeitig
sollen.
wird das Leben immer teurer. Das ist dann
Und
die
ja,
sogenannte Affordability Crisis.
genau. Die
Die
gibt es ja gar
einzigen,
nicht. Das ist eine Erfindung der Demokraten, wie Sie
ja,
wissen.
das sagt an dem, aber ich meine, das Einzige, wo es noch boomt, sind die Börsen. Ja,
Ja.
also mit
Und das
Börsenspekulationen,
ist
mit Geld.
von der Realität der Menschen so losgelöst, dass ich auch hier die aktuelle Regierung in Deutschland kritisieren muss, die ja sagt, ja, wir müssen ja mehr in Börsen investieren, mehr Aktienleute werden. Und dann sage ich, na ja, aber das hat doch mit der Realität der Menschen nichts zu tun. Wer kann sich denn das überhaupt leisten, Aktien zu kaufen? Und das widerspricht doch ein bisschen vor allem der deutschen Krämerseele, mit Geld sozusagen zu wetten an der Börse. Aber das ist halt keine Widerspiegelung der realen wirtschaftlichen Situation vieler Menschen.
Ja, vor allem, wenn die an der Börse gemachten Gewinne jetzt nicht investiert werden, um neue Arbeitsplätze zu schaffen, sondern um in neue Aktien zu investieren. Ja?
Ja,
Und
genau.
da ist in
Und in den
Amerika.
USA, also in Amerika, die Börse wird getragen von den 5 größten Internet-Providern sozusagen, also Internet-Firmen, die alle sich gegenseitig finanziell unterstützen und investieren. Und da geht es hauptsächlich um den KI-Wettlauf mit China. Aber das ist alles, was die Börse da überhaupt zum Steigen aktuell bringt. Und da gibt es auch viele, die sagen, das ist eher so eine Art Bubble, die da droht zu platzen.
Und das wäre ja auch nicht das erste Mal. Also eine heißlaufende Börsenspekulation, die dann in eine Wirtschaftskrise sich übersetzt.
In den 30er Jahren.
Wie in den 30er Jahren. Aber eben das war noch so die klassische Industriewirtschaft. Also wir sind jetzt wirklich in einer anderen Wirtschaft. Das ist eine globalisierte Wirtschaft. Das ist eine durch ja, Computer und Roboter und digitale Technik so transformierte Gesellschaft, dass die gar nicht mehr genug Arbeit produziert, dass man sein ganzes Arbeitsleben irgendwie durchplanen kann und dann auch zuverlässig darauf rechnen kann, dass man in 10 Jahren auch noch irgendwie die Rate zusammenbekommt, um sein Häuschen abzubezahlen. Und das jetzt eben in einer Kultur der Self-Reliance, wo sich viele Leute auch einfach weigern, staatliche Hilfe anzunehmen, das gilt als unamerikanisch, immer noch bei vielen. Das ist eben dann doch nochmal auch so ein potenzierender Faktor. Und gleichzeitig führt der Individualismus eben auch dazu, dass sich die Armen selbst Schuld an ihrer Armut geben. Also ich weiß gar nicht, wie viele Leute ich getroffen habe, die jetzt homeless waren oder die jetzt da in prekären Verhältnissen leben, die sagten, ja, yeah, well, I should have worked more. Also ich hätte mehr arbeiten müssen, ich hätte in der Schule besser aufpassen sollen, ich hätte nicht so viel trinken sollen. Also dass man, dass eben auch diejenigen, die rausfallen aus dem System, die Schuld oft noch bei sich suchen und jetzt nicht in den strukturellen Gegebenheiten. Und das finde ich ist schon, da ist dann schon diese Kultur des Individualismus auch ja ziemlich eingesunken, selbst in diejenigen Kreise, wo man sagen könnte, ja, aber ja, schieb's doch auf die Umstände. Ja. Und deshalb eben nochmal zu dieser ganzen Idee, es ist ja also überhaupt ein Phänomen, dass eben viele Amerikanerinnen und Amerikaner seit etwa 1980, also seit der Wahl von Reagan, eigentlich gegen ihre ökonomischen Interessen wählen. Das lässt ja auch viele von den Liberalen so verzweifeln. Also die wählen eine Politik der Deregulierung, die wählen eine Politik des Dismantling of the Welfare State, also die wenigen sozialen Programme, die es da gibt, werden dann eben abgebaut. Die wählen eine Politik, wo ein Milliardär jetzt an der Spitze steht. Das geht eigentlich alles gegen die Interessen, gegen die ökonomischen Interessen derjenigen, die da wählen. Also Donald Trump tut ja tatsächlich nicht viel. Für die Industriearbeiter und für die Leute in prekären Verhältnissen. Er redet da zwar immer von, aber er tut ja tatsächlich nicht viel. Er macht Politik von Milliardären für Milliardäre.
Vor allem für die Milliardären mit dem Nachnamen Trump.
Das ist noch eine andere Geschichte, also diese ganze Familienstruktur. Darüber sprechen wir, glaube ich, insgesamt noch viel zu wenig. Aber
Ja,
nochmal,
die ganze
diese.
Korruption da ist wirklich fernab von allem, was man sich so vorstellen kann. Ne?
Dass er jetzt auch seine eigenen Bibeln verkauft, ja. Also
Das
die.
finde ich noch das Geringste. Die Tatsache, dass sein Sohn eine Firma im Bereich Rüstung gründen kann oder sich daran beteiligen kann und dass das Pentagon ihm dieser Firma dann kurz darauf millionenschwere Aufträge gibt. Ich weiß nicht ganz genau, ob das in Deutschland möglich wäre, ohne dass jemand mit einer Fackel und Forke vor dem Bundestag steht.
Ja, das ist schon auch eine andere Kultur und da müsste man wirklich nochmal genauer hingucken. Und dieses ganze Follow the Money, und das wird sicherlich auch noch irgendwann kommen. Aber Tatsache ist eben auch, dass das alles offenbar noch nicht viel daran, an seiner Zustimmung innerhalb derjenigen, die ihn gewählt haben. Also seine Zustimmungsraten an sich sind ja ziemlich im Keller. Aber so sein Lager steht doch noch weiterhin ziemlich treu zu ihm. Was aber auch damit zu tun hat, dass sie eben auf gar keinen Preis die Demokraten wählen würden. Also selbst diejenigen, die dann vielleicht nächstes Mal nicht mehr Trump wählen, wählen deswegen nicht die Demokraten, die gehen dann gar nicht mehr zur Wahl. Aber das ist dann eben das Ergebnis des Zwei-Parteien-Systems. Ja.
Ja, also diese Form von sektenhaften Followerschaft gegenüber Trump, also die ganze MAGA-Bewegung ist schon eher so eine Art Sekte in meinen Augen. Also wer ihm jetzt noch folgt, dem ist auch wirklich gar nicht mehr zu helfen. Ich glaube, das ist auch, das wollte ich vorhin auch noch erwähnen, diese Idee von einer Gesellschaft, in dem jeder sein eigener Schmied ist und dieser Hyper-Individualität hat vielleicht auch eher so zu dieser Bewegung von MAGA geführt. Also man hat überhaupt gar keinen Halt mehr. Man ist sein eigenes Individuum und man weiß nicht, was in seinem Leben schiefläuft. Und plötzlich hat man aber Menschen, die genauso sind wie einer selbst, absolute Versager, also Verlierer des Systems. Und die sich aber in einer Gruppe zusammenfinden wollen. Und da ist MAGA natürlich ganz toll. Ja. Und wenn man erstmal in der Gruppe drin ist, aber weiß, wenn man da rausfällt, hat man niemanden mehr, keine Identität, keine Gruppenzugehörigkeit mehr, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auch ein bisschen so zusammenschweißt. Also
Also ich
MAGA
würde.
gibt einem sozusagen Halt und das Gefühl von Gemeinschaft. Auch wenn es eine absolut negative Gemeinschaft ist, in meinen Augen, aber.
Also ich würde nur gegen argumentieren, dass das irgendwie eine Gemeinschaft von Verlierern ist. Ich glaube, dass Donald Trump
Oder Leute, die Angst haben zu verlieren.
Angst haben zu verlieren, aber er hat inzwischen eben eine Wählerschaft, die durch alle Schichten geht, die durch alle Ethnien geht. Es gibt eine überraschend hohe Zahl von Latinos, die ihn wählen, obwohl er immer wieder sagt, alle Latinos sind Vergewaltiger und Kriminelle. Es gibt selbst eine signifikante Zahl von Schwarzen, die ihn wählen, wo man sich fragt, also was wollen die eigentlich da? Es gibt eine signifikante Anzahl von Frauen, die ihn wählen. Und das sind jetzt nicht alles irgendwie Globalisierungsverlierer, das sind auch nicht alles irgendwie nur Dummköpfe. Das sind teilweise eben sehr gut ausgebildete Leute, auch teilweise sehr gut situierte Leute, die allerdings Angst haben, dass es so nicht weitergeht. Das mit der Gemeinschaft, würde ich ein bisschen in die Richtung nach Homogenitätsverlangen. Also ich glaube, die hätten gerne festeren Boden unter den Füßen. Ich glaube, da können wir uns ein. Das sagten sie auch.
Ja,
Es
ja,
ändert
ja.
sich so viel, man ist desorientiert. Man kann gar nicht mehr sagen, was eigentlich noch das Normale ist, in einer Gesellschaft, die einerseits ethnisch immer pluraler wird, in der aber auch vermeintliche Gewissheiten nicht mehr so richtig gelten, also harte
Es
Arbeit
ist
und.
wahrscheinlich so grundsätzlich diese Zukunftsangst. Man weiß nicht ganz genau, was
Ja, es ist
kommt.
Zukunftsangst, es ist die Hoffnung auf irgendwie festen Boden unter den Füßen, aber ich glaube, es ist auch, und vielleicht ist das, was Sie mit Gemeinschaft meinen, ich glaube, das ist so ein Homogenitätsverlangen angesichts von Diversifizierung, alles läuft irgendwie, also. Wir hätten gern irgendwie so ein bisschen mehr Homogenität, wir hätten ein bisschen mehr Einheitlichkeit in einem immer tatsächlich ja immer diverser werdenden Land, wo sich auch so viel in so kurzer Zeit verändert. Ich glaube, das ist auch nochmal die Schnelligkeit des Wandels, den wir jetzt hier gerade erleben.
Ich sitze hier in Ostdeutschland, nur so zur Info. Bin geboren in einer Diktatur, genauso wie meine Schwester. Mein Bruder wurde dann im wiedervereinigten Deutschland geboren, 20 Jahre später. Also was hier meine Familie alleine in den letzten 30 Jahren an Veränderungen mitgemacht hat und andere Familien auch, wir haben es auch überlebt. Deswegen habe ich mittlerweile reichlich wenig Verständnis und, um ehrlich zu sein, auch reichlich wenig Empathie mehr mit Menschen, die sich überfordert fühlen von den Veränderungen, die stattfinden. Aber
Das ist
das
jetzt.
ist so meine innere Härte, die ich mittlerweile entwickelt habe, weil ich
Ja,
dafür
aber das ist
absolut
eben,
keinen Nerv mehr
das
habe.
kann man eben nicht mehr so verallgemeinern. Und ich glaube eben einfach, dass viele Leute mit der Schnelligkeit des Wandels auch überfordert sind, dass sich zu viel,
Tut mir ja
zu
leid, dass Leute
grundlegend
überfordert sind.
in, bitte?
Tut mir ja leid, dass Leute überfordert sind. Aber ich habe wirklich keine
Ich glaube,
Nerven
das ist
mehr
aber
dafür.
menschlich. Aber
Ja,
ich glaube, das
natürlich
ist
ist es
schon,
menschlich, aber,
ist menschlich.
um
Aber
ehrlich zu
die
sein, ich
Frage ist eben,
durfte.
ob man deshalb dann solche Scharlatane wählt, in
Nein,
der
darf
Hoffnung,
man
dass es
nicht.
das eben ganz genau. Und da, ich glaube, da sind wir uns einig. Ja?
Ja.
Ich glaube, ich habe da ein bisschen mehr Empathie
Ich
für
verstehe
die
auch den
Leute.
Drang nach Empathie. Nur das Problem ist folgendes. Gerade weil ich in Brandenburg sitze, gerade weil ich sehe, wie Leute da rumjammern, dass sie so überfordert sind von der Diversität auch der deutschen Gesellschaft. Und warum gibt es denn so viele Menschen, die homosexuell sind? Und warum gibt es denn hier so viele Fremde? Und wieso reden wir überhaupt über den Islam in Deutschland? Und die jammern nur rum. Es wird nur rumgejammert von Ostdeutschen. Wirklich. Ich bin diejenige, die immer zugesagt hat, okay, wir müssen ein bisschen Verständnis haben und okay, die Politiker müssen auch mehr zuhören. Und jetzt steht die AfD bei 40% in Brandenburg und ich habe die Schnauze voll. Die Leute sollen aufhören zu jammern und mit sich selber klarkommen. Ich habe das Gefühl, wir brauchen hier alle mal so grundsätzlich eine gesellschaftliche Therapiesitzung, damit sie wieder mit sich selbst klarkommen. Weil offenkundig ist es nicht, dass sie überhaupt überfordert sind. Denn selbst wenn diese Überforderung weg wäre, selbst wenn sie keine Homosexuellen mehr sehen, selbst wenn keine Fremden mehr ins Land kommen, Fremde, in Anführungsstrichen, selbst dann wären sie noch unzufrieden. Also offensichtlich geht es nicht nur darum. Also das muss jetzt raus, ja. Also es geht nicht nur gegen die Amerikaner, sondern auch hier gegen meine eigenen Mitbürger.
Ja, und ich denke, das ist dann im Endeffekt stößt zu den Grundlagen von Demokratie vor. Ja, also wählt man deswegen dann Parteien, die eigentlich Demokratie abschaffen wollen oder die
Ja.
eine andere Republik wollen. Und das ist, glaube ich, dann eben da, wo man als Demokratin standhaft bleiben muss.
Ja, also
Und,
da ziehe ich dann mittlerweile die Grenze. Habe gesagt, nee,
ja.
jetzt Feierabend, kein Verständnis mehr, keine Empathie
Ja.
mehr für niemanden.
Auf der
Wenn ihr den
anderen
Scheiß
Seite,
wählt.
als Historikerin und als Historiker geht es eben auch schon darum, zu verstehen zu wollen, warum Menschen so handeln, wie sie handeln und was das Rational ist. Das mag jetzt nicht unbedingt Rationalität sein, aber es hat ja schon eine innere Logik und es gibt ja Gründe, weshalb die Leute so handeln, wie sie handeln. Und ich glaube, da muss man schon auch als Historiker versuchen, das möglichst genau zu rekonstruieren, um eben
Ich kann das
zu
alles
verstehen.
auch nachvollziehen und ich kann das auch alles verstehen und ich kann das auch alles rekonstruieren. Und das Problem ist, wir sind ja an diesem Punkt, vor allem in Deutschland, nicht das erste Mal. Deswegen fehlt mir wirklich an dem Punkt, wo weiterhin diese Leute gewählt werden, die offenkundig, vor allem auch in ostdeutschen Ländern, vom Verfassungsschutz mittlerweile als verfassungswidrige Parteien im Prinzip eingestuft werden. Das Verständnis dafür, dass sie gewählt werden, weil es ist nicht das erste Mal in Deutschland. Für die Amerikaner, okay, die erleben das das erste Mal. Aber in Deutschland ist es nicht das erste Mal. Und
Und
für die
das ist
Ostdeutschen
eben,
ist es noch nicht mal die erste Diktatur. Also
aber nochmal, an dem Punkt sind eben, glaube ich, auch zentrale transatlantische Unterschiede zu beobachten oder warum einige oder viele Amerikanerinnen und Amerikaner nicht ganz so aufgeregt sind. Also viele sind unzufrieden mit Donald Trump und viele sind absolut auch frustriert. Aber so diese Erfahrung, dass Demokratie scheitern kann, das haben die eben bisher nicht. Und
Okay.
daher kommt eben auch das Vertrauen in die Kraft der Institutionen, die ja sehr zerbeult sind inzwischen. Aber so diese Erfahrung, dass Demokratie scheitern kann, das ist eben nicht in der amerikanischen DNA. Und das ist dann schon auch wieder eine andere, oder das ist schon auch wieder da, wo Amerika dann anders tickt.
Ja, denen fehlt einfach die Panik. Also auch in Deutschland wissen wir, die Demokratie kann scheitern, ist schon mehrfach gescheitert übrigens in Deutschland. Und deswegen, ja, null Toleranz mehr, null Empathie mehr. Aber das ist so, was ich mitnehme aus der deutschen Geschichte und der Tatsache, dass ich wirklich nicht in meiner Generation schon wieder eine irgendwie geartete Autokratie und Diktatur möchte. Meine Eltern haben das mitgemacht, meine Großeltern haben das mitgemacht. Ich habe keinen Bock mehr drauf, wirklich gar keinen Bock mehr drauf.
Na, wer hat da schon Bock drauf?
Ja,
Also,
aber sich das selber zu wählen. Ich kann das einfach nicht mehr verstehen. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema, noch ein ganz anderes Problem. Ich glaube, wir sind aber auf dem gleichen Level, dass wir das beide ablehnen.
Ich glaube, es hat was mit demokratischer Reife auch zu tun.
Ja, okay.
Dass man eben in seinem politischen Handeln in einer Demokratie immer auch darauf achtet, dass die Grundlagen dieser Ordnung mit erhalten bleiben. Ich glaube, das ist die Pflicht eines jeden Demokraten. Und das meine ich jetzt nicht nur der Politiker und die da oben. Ich meine jetzt von uns wirklich, dass.
Jeder Bürger trägt seine Verantwortung, die
Genau,
Demokratie zu
genau,
erhalten. Das ist so
genau.
meine Überzeugung.
Ja, und ich glaube, da sind wir uns völlig einig. Und das ist eigentlich auch das Credo. Das Gründungskredo der amerikanischen oder der Revolution, also diese ganze amerikanische politische Theorie ankert in dem selbstverantwortlichen republikanischen Einzelnen. Also Parteien sind ja in dem amerikanischen System überhaupt gar nicht vorgesehen. Also die Verfassung ist eigentlich 1787 gegründet worden, um die Macht von Parteien zu brechen, to break the power of faction. Wie das im Federalist Papers steht. Und die Idee war immer, dass Demokratien durch den verantwortungsbewussten Einzelnen und irgendwann dann auch die Einzelne, aber am Anfang waren es eben nur der Einzelne. Diese Idee von republikanischer Tugend, die sich eben darin manifestiert, dass man bei aller Verfolgung legitimer Eigeninteressen immer auch den Erhalt der Grundlagen des Systems im Blick hat. Das ist so die republikanische Tugend. Und das ist eigentlich so das Gründungskredo, auch das bis auf die amerikanische Revolution zurückgeht, dass man eben als Einzelner in dem, wie man sich politisch verhält, auch immer dazu beitragen soll, das System als Ganzes zu erhalten und eben nicht zu unterminieren oder erodieren zu lassen. Und das ist wirklich, das ist in der Gründungsgeschichte der USA angelegt. Und da sind es teilweise eben die Reichen, also um nochmal wieder drum zu kommen, das sind ja alles nur die Reichen, so ganz so einfach ist es eben nämlich nicht, die genau dieses republikanische Tugendethos nicht nur formulieren, sondern durchaus auch leben. Ich denke da an einen Benjamin Franklin, ich denke da an einen Thomas Jefferson und ich denke auch an einen George Washington, der sich eben ostentativ oder der seine persönliche charismatische Macht dazu nutzt, um diese Verfassungsordnung zu legitimieren. Und nochmal, die Amerikaner haben es akzeptiert, weil George Washington es akzeptiert hat. Ja.
Ja, vielleicht greift da so eine grundsätzliche Verantwortungslosigkeit von einzelnen Personen in einer Gesellschaft, generell in den westlichen Demokratien um sich, egal welches sozioökonomische Hintergrund man hat. Man sieht sich nicht mehr als Teil der Gemeinschaft und denkt dann, naja, wozu sich beteiligen, wozu Verantwortung zu
Oder was springt
übernehmen?
für mich dabei
Ja,
raus?
was
Ne?
springt für
Also
mich dabei
was
raus?
für mich springt für mich dabei raus, wenn ich jetzt irgendwas mache? Und ich meine, das fängt ja schon bei uns im Schwimmverein oder bei den Vereinen an. Ja? Also bei uns jeden Donnerstag die Frage, wer macht die Leinen rein in Schwimmbecken? Ja? Und wieso? Ich habe doch hier Beitrag bezahlt. Ich muss doch jetzt hier nicht die Leinen rein machen. Und wenn man dann sagt, du bist aber, wir sind alle der Verein. Und wenn wir nicht die reinen Leinen reinmachen, dann macht das keiner. Also wir sind eben kein Fitnessstudio, ja, sondern wir sind ein Verein und damit selbst organisiert. Und da fängt es ja schon an. Also das
Ja.
fängt im Kleinen an. Die Anspruchshaltung, dieses, was springt für mich dabei
Ich
raus?
bezahle ja Beitrag. Wozu muss ich noch was leisten?
Ja, genau. Ja.
Ja, aber das ist halt zu einfach. Also da ist wahrscheinlich auch viel Arbeit, Basisarbeit, für die Demokratie noch zu leisten in nächster Zeit, weil da ist viel verloren gegangen in den letzten 30 Jahren und also im Prinzip auch ein bisschen darüber hinaus. Und wie man das kitten kann, ist mir ein absolutes Rätsel. Ich hätte zum Schluss noch ein paar so grundsätzliche Fragen auch zur amerikanischen Verfassung noch, wenn Sie noch ein paar Minuten für mich haben.
Ich habe noch ein paar Minuten. Wir haben über alles gesprochen, nur nicht über die amerikanische Revolution, aber ist auch okay.
Dafür können ja die Hörerinnen und Hörer ihr Buch lesen.
Ja, okay.
Das läuft manchmal so in diesen Gesprächen, das tut mir so leid.
Nö, ich
Also
war
wir
offen.
können das spoilern. Die USA gewinnen ihre Revolution.
Na, das ist natürlich jetzt der Wahnsinnsspoiler. Da wäre ja keiner drauf gekommen,
Naja, ich
ne?
weiß ja nicht. Manche wissen heutzutage noch nicht, dass Darth Vader Luke Skywalkers Vater ist. Also insofern.
Das weiß nun jeder.
Nein, das
Ja.
weiß nicht jeder.
Ich bin dein Vater, Luke. Ey,
Ja,
damit habe ich,
das weiß tatsächlich nicht jeder.
da habe ich meinen Sohn mit großgezogen mit diesem Wort. Ja. Nur dass er nicht Luke heißt, aber das ist eine andere Geschichte. Ja.
Okay, kommen wir mal zu der Verfassung, die aus dieser Revolution auch hervorging. Die ist ja jetzt 250 Jahre alt. Einer der Gründerväter sagte schon, aber eigentlich müssen wir diese Verfassung alle paar Jahrzehnte mal erneuern. Leider Gottes, ist die nicht in diesem Schritttempo tatsächlich jeweils erneuert worden und mittlerweile auf dem Stand, dass Konservative, aber auch Teile der Demokraten eher so eine Art, ach, ich weiß nicht, heiliges Buch aus der Verfassung gemacht haben, die absolut nicht angefasst werden darf. Ja, und dann gibt es auch so eine Interpretations, Richtung von Verfassungsrechtlern in den USA, die so darauf sich beziehen, was haben denn die Gründerväter gedacht? Wo ich mir denke, ist doch scheißegal, das ist über 200 Jahre her. Wie modernisiert ihr das denn auf die jetzige Gesellschaft? Damals sah die Gesellschaft schon ganz anders aus, ja. Also, inwiefern trägt diese also Inflexibilität der Verfassung und der Menschen, die sie interpretieren und die danach leben wollen, zu der Situation bei, die die USA aktuell erlebt? Und noch ein anderer Punkt hinterhergeschoben. Wir haben ja auch ein bisschen darüber gesprochen, dass die Regeln, nach denen die Amerikaner aktuell gelebt haben, also dieses niedergeschriebene Versprechen auf den American Dream nicht mehr erfüllt wird, im Prinzip ist dann ein Regelbruch. Trägt das dazu bei, dass jeglicher Regelbruch, den Donald Trump aktuell macht, auch einfach so hingenommen wird, weil niemand hält sich mehr an die Regeln? Warum sollte sich der Präsident an die Regeln halten?
Na, das sind ja nun zwei Fragen. Also das eine ist eben der Status dieser Texte der Revolution, also sowohl die Unabhängigkeitserklärung als auch dann eben die Verfassung von 1787. Die haben schon im Laufe der amerikanischen Geschichte den Charakter von heiligen Texten angenommen. Und es gibt ja auch diese Idee von der Civil Religion. Wonach eigentlich schon ein fast schon religiöser Glaube an die Institutionen und die Grundlagen, die revolutionären Grundlagen der Ordnung und vor allen Dingen eben auch diese Texte, The Declaration of Independence und die Verfassung von 1787, eben da eine Rolle spielen. Also an jedem Unabhängigkeitstag treffen sich, die Amerikaner zum Grillen, trinken Bier und lesen sich nochmal die Unabhängigkeitserklärung vor. Amerikanische Politik entfaltet sich eigentlich als ein ständiger Streit über die Auslegung der Verfassung. Also das sind eben nicht Texte, die einmal im ausgehenden 18. Jahrhundert irgendwie geschrieben worden sind und dann abgeheftet wurden. Das sind wirklich lebendige Texte. Das muss man sagen, die gerade deshalb lebendig sind, weil sie eben bis heute gegenwartsrelevant sind und weil sie die Grundlagen der amerikanischen Ordnung eigentlich definieren, gleichzeitig aber in entscheidenden Punkten vage sind, sodass sie eben auch besondere Diskussionen erlauben. Und diese grundsätzliche Frage einer engen Lesart der Verfassung und einer weiten Lesart der Verfassung, das beginnt eigentlich schon in den 1790er Jahren, als das System anfängt, unter der Verfassung zu operieren. Also da gibt es Leute wie Thomas Jefferson, die sagen, wir müssen ein literal, ein strict reading der Verfassung, also wir dürfen nur das, was uns die Verfassung explizit zugesteht. Und dann gibt es das andere Lager, das sind die Federalists, die sagen, nee, aus den uns von der Verfassung ausdrücklich gewährten Kompetenzen können wir auch implizierte Kompetenzen ableiten. Und das ist letztlich der Streit, den man bis heute hat, also zwischen einer engen Lesart der Verfassung, einer wortwörtlichen Lesart der Verfassung. Da sind wir dann fast schon beim biblischen Fundamentalismus, ja, also den ja die Evangelikalen so gut finden, und einer weiten Lesart, die eben aus, wie gesagt, explizit zugestandenen Zuständigkeiten und Kompetenzen, auch darin angelegte Kompetenzen ableitet und daraus dann eben auch wieder politisches Handeln motiviert. Ich würde nicht sagen, dass die Verfassung an sich ein starrer Text ist, weil die Gründerväter ja mit der Idee der Verfassungszusätze, mit der Idee der Amendments eigentlich schon in weiser Voraussicht gesehen haben, dass sich Kontexte ändern können, dass sich Gesellschaften ändern können und dass man die Verfassung an diese sich ändernden gesellschaftlichen Kontexte anpassen können muss. Weshalb sie ja mit den Amendments, mit den Verfassungszusätzen diese Möglichkeit erschließen. Und über die Verfassungszusätze ist ja auch amerikanische Realität immer wieder verändert worden. Also die Gleichberechtigung der Schwarzen mit dem 13., 14., 15. Amendment, das Wahlrecht der Frauen, das 20. Amendment, alle möglichen Amendments haben eben den sich auch schon haben diese Texte flexibel gehalten. Und der Streit momentan geht um die angemessene Lesart der Verfassung und die daraus dann resultierenden Kompetenzen für die Bundesregierung und so. Und das ist ja eben nochmal, da sind wir wieder am Anfang, Donald Trump testet das eben aggressiv aus. Gleichzeitig meine ich, und das finde ich immer, sind die USA eins der konservativsten Länder überhaupt. Weshalb es, glaube ich, keine Mehrheiten gibt, weil in Deutschland sagen wir, warum ändert ihr eure Verfassung nicht? Ich glaube, da ist überhaupt kein politischer Wille da. Ich glaube, da ist überhaupt kein gesellschaftlicher Wille da, diese Verfassung zu ändern, weil es dann eben doch ein sehr geschichtsverhaftetes Land ist. Und auch das werden wir in diesem Jahr jetzt wieder erleben. Der Rückgriff auf die revolutionären Grundlagen, das ist ein revolutionsgeborenes Land, mit dem wir uns da beschäftigen, das gleichzeitig einen utopischen Anspruch hat, nämlich die Welt besser machen zu wollen. Also daraus resultiert ein Strukturkonservatismus, den wir eigentlich für ein Land, das auf so viel Mobilität, auf so viel Innovation, auf so viel Modernität setzt, eigentlich nicht erwarten würden. Aber ich finde, die USA sind wirklich das älteste Land der Moderne. Insofern sehe ich da nicht wirklich bei aller Unzufriedenheit, die auch in Amerika herrscht mit einigen Sachen in der Verfassung, also der politische Wille, die Verfassung grundlegend zu ändern, der zeichnet sich am Horizont nirgends ab.
Ja, also wenn wir es mit einem Land wie den USA zu tun haben, die von sich den Anspruch haben, die Welt besser zu machen, aber gleichzeitig eine aktuelle politische Entwicklung haben, die besagt, wir wollen übrigens aber zurück zu wirklich konservativen Wurzeln, nichts Fremdes, nichts Diverses, zurück zu Frau zu Hause und kriegt Kinder und sonst hat sie nicht viel zu sagen.
Ja, aber Moment
Und
mal,
er,
also Moment. Okay.
Diese Entwicklung gibt es halt in dieser Gesellschaft
Ja, aber
schon.
da wird eine Vergangenheit erfunden, die es so nie
Ja,
gab.
natürlich wird das erfunden,
Das
aber das
ist
Problem
eine
ist, es wird ja
erfundene
ausgestrahlt.
Tradition,
Natürlich ist
ja?
es erfunden, aber diese Erfindung wird ja ausgestrahlt. Das wird zu dem Konzept, so stellen wir uns das vor, dass die Welt besser wird. Und das wird ausgestrahlt auf die Welt. Und wir sehen ja, dass es diese Thinktanks auch in Europa gibt, die diese erfundene Vergangenheit auch hier implementieren wollen. Die hier im Prinzip ja die EU beenden wollen, die hier am liebsten autoritäre einzelne Länder in Europa hätten, mit denen sie dann vasallenhafte Beziehungen haben. Und inwiefern das die Welt besser macht, vielleicht für die USA, für die wenigen in den USA, die davon profitieren. Aber das Konzept dahinter verstehe ich. Nur das Problem ist, darunter werden halt alle auch leiden. Vor allem auch außerhalb der USA. Und das macht es halt so beängstigend. Also wenn die USA abkehren würden von der Welt, wäre es wahrscheinlich schlimm, aber bei weitem nicht so schlimm, als wenn sie diese erfundene Vergangenheit, da war es besser, auf den Rest der Welt auch projizieren würden.
Also die erfundene Vergangenheit findet, glaube ich, im Bezugspunkt in den 50er Jahren. Weil wir jetzt ja auch, wir sagten immer, die wollen zurück ins 18. Jahrhundert. Ich glaube, so weit wollen die gar nicht zurück. Ich glaube, der Bezugspunkt für konservative,
Einige schon.
nee, ich glaube, so weit, nee, also ich glaube, der Bezugspunkt für konservative Nostalgie in den USA sind die 50er Jahre. Das ist so das letzte Jahrzehnt vor dem Fall. Das ist vor der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre. Das ist vor der Emanzipation der Frauen. Das ist vor den Schwulen und Lesben. Das ist vor der großen Einwanderungswelle, die eben nach 1965 über die USA schwappt. Also aus konservativer Sicht, und es ist eine erfundene Vergangenheit, aber die erfundene Vergangenheit, in die die zurück wollen, das sind die 50er Jahre. Das ist nicht das 18. Jahrhundert, das ist nicht das 19. Jahrhundert, das sind die 50er Jahre. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Spielt ja keine Rolle. Erfunden ist erfunden. Und das ist trotzdem eine Zeit, in die ich zum Beispiel nicht gerne zurück
Nee, da
möchte,
will
so
ich
als
auch nicht
Frau.
hin zurück. Nee, auch als Mann will ich da
Ja,
nicht zurück. Ja.
also erstmal die Tatsache, dass es erfunden ist, ist keine gute Situation, in die man zurück möchte. Und dann sind die 50er Jahre, da ist auch viel verklärt. Also in die
Natürlich.
Nachkriegszeit möchte ich auch nicht wieder zurück. Ja, und da war so viel. Also insofern, Und dann noch vielleicht so zur letzten Frage. Wir haben ja viel darüber gesprochen, dass es natürlich eine Situation ist, die so die amerikanische Gesellschaft noch nicht erlebt hat. Donald Trump und all das, was er mit dem politischen System und der Gesellschaft macht. Aber nichtsdestotrotz würde ich gerne mal den Historiker fragen, wann in der amerikanischen Geschichte es vielleicht ähnliche Situationen gab, um darauf zu gucken, was vielleicht als nächstes kommt.
Sagen wir so, also ich meine, die amerikanische Geschichte ist ja auch voll von krisenhaften Zeiten. Die werden zwar nicht als Krise unbedingt erzählt, das ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Also die werden immer noch als Kontinuität in so eine übergreifende Freiheitsgeschichte eingehauen. Also mein Beispiel ist immer der Bürgerkrieg, einer der blutigsten oder der blutigste Krieg in der amerikanischen Geschichte. Da kommt dann Abraham Lincoln 1863 in seiner Gettysburg Address und sagt, also dieser Krieg ist ein Test für unsere Entschlossenheit, ein in Freiheit geborenes System dauerhaft zu stabilisieren. Also das könnte man jetzt sagen, ist ein Kontinuitätsabriss, aber er wird erzählt als eine Kontinuitätsgeschichte und es ist eben ein weiterer Test für die amerikanische Entschlossenheit, den Gründungsidealen weiterhin treu ergeben zu sein und die in die Zukunft zu tragen. Also es gab den Bürgerkrieg, es gab die Wirtschaftskrise der 30er Jahre, was das amerikanische System wirklich in den Grundlagen erschütterte, was jetzt einerseits eben zu zeigen schien, dass das politische System umgebaut werden musste, weil eben die in dem 18. Jahrhundert begründete Demokratie, in einer agrarischen Gesellschaft begründete Demokratie, für die Notwendigkeiten einer industriell-urbanen Moderne eben nicht mehr passten. Die tiefste Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre oder bislang führt eben auch zur Infragestellung einiger Grundprinzipien des amerikanischen Kapitalismus. Also da tauchen dann auf einmal so Bewegungen auf wie Share Our Wealth, also eher sozialdemokratische Umverteilung und diese ganzen Dinge.
Übrigens an der Stelle noch mal kurz eingegrätscht. Da gab es auch schon die Entwicklung der USA und der Gesellschaft hin so zu faschistoiden ähnlichen Bestrebungen. Also das ist nicht das erste Mal. Also die USA
Das
sind
ist
auch
die
schon da
eine
an dieser
Seite.
Entwicklung vorbeigeschrammt.
Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist eben, dass die Antwort der USA auf die Wirtschaftskrise der 30er Jahre ist eben nicht Zerstörung von Demokratie, sondern der sozialstaatliche Umbau.
Glück gehabt.
Da nicht Glück gehabt, sondern Franklin Delano Roosevelt, der
Ja,
eben sehr
Glück gehabt,
geschickt
dass es die
agierte.
richtige Person zur
Ja, aber
richtigen Zeit
nochmal,
gab.
also in Europa führt die Weltwirtschaftskrise zur Zerstörung von Demokratie und nicht nur in Deutschland. In den USA führt sie zum sozialstaatlichen Umbau, das dann wiederum Gegenstand jetzt der aktuellen Auseinandersetzung zwischen Konservativen und Liberalen wird. Aber also da kann man eben sehen, dass man auf eine Krisensituation auch anders reagiert. Wenn ich mir an die 60er Jahre, wenn ich mir die 60er Jahre angucke, der Vietnamkrieg, die Gesellschaft war so gespalten wie nie zuvor. Auch da sind sie irgendwie rausgekommen. Und ich glaube immer noch, dass das System zwar ordentlich Schaden genommen hat, aber dass die Grundlagen der amerikanischen Ordnung weiterhin intakt sind, dass die Institutionen weiter bestehen und dass das Pendel und es kann eine ganze Zeit lang in eine falsche Richtung laufen. Und das zeigt eben auch die USA. Es kann eine ganze Zeit lang in eine falsche Richtung laufen, bevor dann die Gegenkräfte wirksam sind und einsetzen. Also ich glaube, dass wir da immer noch drauf hoffen können, dass sich die freie Gesellschaft selbst heilen kann, eben weil sie eine 250 Jahre alte Tradition von Selbstbestimmung, Verfassungsherrschaft und so weiter hat. Nochmal, das ist eine andere Form von Geschichte und eine andere Geschichtserfahrung als hier in Europa. Und da ist mein Optimismus nach wie vor nicht ganz erschütternd. Ich bin auch erschüttert von zu sehen, was alles möglich ist. Ich sehe auch fassungslos, mit was Donald Trump und seine politische Clique da momentan durchkommt. Aber ich sehe auch, dass es noch genügend Gegenkräfte gibt. Die freie Presse gibt es nach wie vor. Die Gerichte funktionieren immer noch. Und der Föderalismus als Teil des gewaltenteiligen Systems funktioniert auch noch bei allen versuchten Attacken. Also insofern, es ist noch nicht, und das habe ich auch in anderen Zusammenhängen gesagt, es ist noch nicht beyond repair.
Ich bin gespannt. Ich bin ja eher so die Pessimistin aufgrund meiner Erfahrung mit der europäischen Geschichte, wie das so laufen kann. Also es muss
Aber
wirklich
ich glaube, dass
viel.
dieser Pessimismus ist auch wirklich oft in Europa. Ich glaube, in den
Ja,
USA.
ich weiß, die Amerikaner sind immer so optimistisch und die Geschichte der amerikanischen, also die amerikanische Geschichte gibt ihnen ja oft recht. Es ist immer irgendwie noch gut gegangen und man muss es nur anpacken und so. Es ist wahrscheinlich eine Prägung hier in Europa. Vielleicht sollte
Ja,
man
und
manchmal das Schlimmere erwarten, um auch ein bisschen in Tritt zu kommen.
ja,
Mir
aber
ist
wenn
da
man
noch
zu
immer
bestimmt
zu
ist.
wenig Panik, um ehrlich zu sein.
Also ich finde, da ist schon Panik genug hier in Deutschland. Also ich habe so ein bisschen Angst vor einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Wenn man andauernd das bevorstehende Ende der Demokratie ausruft, wenn man jede nächste Wahl zur Entscheidungsschlacht über Demokratie erklärt.
Nee, das mache ich ja nicht. Für mich
Nee.
ist die Sache schon gelaufen. Da müssen wir jetzt erstmal durch.
Oder wenn man sagt, das ist die letzte Patrone der Demokratie, da macht
Ja,
man auch,
aber das
setzt man
Problem.
auch.
Ja, ich sehe da aber auch einige Politiker in der Verantwortung, die aktuell genauso kommunizieren. Und das macht es aber nicht einfacher. Ich
Die hat
denke
sich ja alle
mal,
im Blick.
ja, aber das Problem ist, man nimmt dem demokratischen Prozess dadurch die Luft zum Atmen und dadurch wird es erst schlimm. Insofern, wenn man alles auf Kampf gegen die Verfassungsfeinde runterdekliniert, werden wir aber echte wirtschaftliche und soziale Probleme haben, die mal bewältigt werden müssen, dann gibt es keinen Raum für eine Debatte darüber, wie diese Probleme gelöst werden können.
Ja, und der andere Punkt ist, dass eben die ganz große Unbekannte in all diesen Gleichungen ist ja überhaupt Demokratie.
Ja.
Also was wollen wir denn eigentlich mit Demokratie meinen? Was verstehen wir denn darunter? Was sagen, was genau ist denn bedroht? Und das, finde ich, ist der andere Punkt. Also ich sehe genau wie Sie, dass man sich die Räume eng macht und sagt, oh, und wie lösen wir eigentlich konkrete Probleme, die das Leben der vielen besser macht, und die wieder Optimismus und so weiter. Das andere ist aber, dass hier Demokratie wirklich sowas ist wie der Elefant im Raum, wovon dem alle irgendwie meinen, dass sie wissen, was das ist, aber das wird niemals so richtig definiert.
Nee.
Und
Alle verstehen auch darunter irgendwas, aber keiner
eben.
kann sagen,
Und ich
was genau.
glaube, das zwingt uns, die gegenwärtige Lage zwingt uns auch darüber nachzudenken, was denn eigentlich Demokratie ist. Und da jetzt nochmal wieder Amerika. Also Amerika ist in all seinen Erscheinungen eine Entwicklungsmöglichkeit von Demokratie. Und das hat eben lichte Momente und das hat total dunkle Momente in dem Ganzen. Sklaverei ist etwas, was mit den Mitteln der Demokratie festgelegt worden ist oder beschlossen worden ist. Also insofern zwingt uns, glaube ich, Amerika und was wir jetzt gerade in den USA erleben, auch grundsätzlich darüber nachzudenken, was wir eigentlich mit Demokratie meinen wollen. Und das ist, glaube ich, die zweite große Debatte. Die wir in dem Zusammenhang führen sollten und wo es auch nicht weiterhilft, wenn man jeden dritten Tag ausruft, die Demokratie ist in Gefahr. Das macht nicht nur die Räume eng, sondern man muss eigentlich dann erstmal klar machen, was will man eigentlich mit Demokratie meinen.
Ja, ich würde da auch ganz andere Debatten führen, so eher so in die Richtung, die Freiheit ist in Gefahr, Diversität ist in Gefahr. Also das AfD-Wahlprogramm in Sachsen-Anhalt ist eine Anreihung von Gefahren und Gefährdungen verschiedenster Bereiche des Lebens, der Gesellschaft, von Menschen. Das könnte man dann natürlich irgendwie alles an Demokratie zusammenfassen, aber wenn man sich auf einzelne Sachen konzentriert, macht es, glaube ich, greifbarer, worum es hier eigentlich geht.
Genau.
Aber leider wird es so nicht kommuniziert, weil wir in einer Welt des Populismus leben und dann müsste man komplizierte Debatten führen und irgendwie hat da keiner Lust drauf. Vor allem nicht gerade die Politik oder Politiker, die in der Verantwortung stehen, sondern
Ja,
die
aber
an
die geben uns zum Teil auch das, was wir als Wählerinnen und Wähler, ich meine, wir haben ja leider Erfolg mit dieser Kommunikationsstrategie. Ich meine,
Also?
wir können ja unsererseits auch drauf beharren, auf Komplexität. Und wir können das ja für uns auch einfordern.
Ja.
Also insofern, ja, und
Ich sehe
die.
nicht, dass Friedrich Merz aktuell mit seiner Kommunikationsrichtung in irgendeiner Art und Weise erfolgreich ist. Und er macht ja immer diese vereinfachenden Aussagen mit schlechter Laune und so, wo man sich manchmal fragt, hat er vielleicht seine Tage oder so. Insofern, diese Strategie scheint nicht aufzugehen für alle, die nicht AfD-Personal sind. Insofern verlangt offensichtlich der Wähler schon nach komplexeren Debatten. Leider Gottes antworten aber alle auf dem AfD-Niveau. Und die einzigen, die davon profitieren, ist die AfD, weil die sind die einzigen, deren Wählerschaft das honoriert. Alle anderen haben die Schnauze
Aber
voll
deshalb
davon.
ist es ja gut, dass es so ein Podcast-Format wie das hier gibt, wo man auch mal ein bisschen über Komplexität nachdenken kann.
Ja,
Ja.
das ist korrekt. Apropos Komplexität, haben Sie denn zum Abschluss noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Also, ich glaube, die beste oder der beste Ratschlag, den ich einfach geben kann, ist, informiert euch, seid informiert, hört euch möglichst viele Positionen an, lest Tageszeitungen, ob jetzt in Printform oder in gedruckter Form. Aber viel eben ist, glaube ich, gewonnen durch eigene Kenntnis, durch eigene Expertise und eigene Meinungsbildung. Ich glaube, das ist zentral für demokratische Kultur. Und das heißt eben auch, dass man für ein Zeitungsabo eben Geld bezahlt. Ja, und nicht irgendwie denkt, ist alles free for all. Aber ich glaube, so der informierte Bürger und die informierte Bürgerin, die eben sich eine eigene Meinung bildet und deshalb diesen ganzen populistischen Vereinfachungstheorien auch nicht aufsetzt. Die fängt, glaube ich, mit Zeitungslektüre und einem kritischen Medienkonsum an. Und das wäre vielleicht so, also Textkenntnis, würden wir jetzt in der Wissenschaft sagen, ja. Also redet nicht über Romane, sondern lest die Romane und dann reden wir drüber.
An der Stelle bin ich natürlich ein großer Fan von Büchern, so generell,
Ja,
ja.
ich bewundere
Die Hörer können es jetzt nicht
die
sehen, aber
Bücherregale im Hintergrund,
genau.
die bewundere ich schon, ja.
Viel lesen, viel Bücher zu Hause haben, viel selber sich auch eine Meinung bilden, finde ich sehr gut. An der Stelle übrigens auch Empfehlung. Ich bin Teil des Verbunds von öffentlichen Bibliotheken Berlin-Brandenburg. Da bezahle ich 10 € im Jahr und kann fast jede Art von Artikel über den digitalen Angebots, Katalog lesen. Von FAZ bis Spiegel, Stern ist da fast alles abgedeckt. Und die Welt kann man da auch lesen und jegliche Art von lokalen Zeitungen. Sowas gibt es sicherlich in anderen Bundesländern auch, zu einem schmalen Taler digital Zeitungsartikel lesen. Für jeden, also es gibt keine Ausrede.
Und sich dabei eben auch anderen Meinungen aussetzen. Die
Ja,
muss man ja nicht gut
immer,
finden.
immer, immer
Ja?
auch die Welt
Man
lesen,
muss die
auch
ja
wenn es
nicht
einen
gut
auf den Sack geht.
finden, aber sich auch anderen Meinungen aussetzen, das andere mal für sich durchdenken, um dann zu sagen, nee, das ist nicht meins. Aber eben das finde ich auch zentral, dass man nicht nur denen zuhört, die ohnehin schon das sagen, was man von vornherein schon denkt.
So sieht's aus. Also herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass Sie hier
Ja, vielen
waren.
Dank
Ich
für
hoffe,
dieses
es.
Gespräch über die amerikanische Revolution, das ja gar keins war, aber es war auch so interessant.
Ja, an der Stelle tut's mir leid. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass ihr mehr lesen sollt und mehr selber denken sollt und euch eine eigene Meinung bilden sollt. Insofern lest das Buch Volker Depkert, Die amerikanische Revolution bei CH Beck Wissen erschienen. Dort für 14 € zu haben, findet ihr alles natürlich in den Shownotes. Sehr wissensreiche Lektüre, würde ich sagen.
Ja, habe ich mir auch Mühe mitgegeben.
Okay. Herzlichen Dank.
Ja.
Vielleicht sieht und hört man sich mal wieder. Hören auf alle Fälle. Auch die Hörerinnen und Hörer können sich natürlich den Podcast von Herrn Depkert, ach, Amerika verstehen, in den Shownotes raussuchen. Bitte auch da reinhören und abonnieren am besten. Dankeschön. Tschüssi.
Ja, vielen Dank für das Gespräch und dann viele Grüße nach Brandenburg.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute einen besonderen Gast, Volker Wissing, ein deutscher Jurist und ehemaliger Politiker. Aktuell parteilos. Bis 2024 war er bei der FDP, 26 Jahre lang, und hat dort auch eine erfolgreiche politische Karriere vorzuweisen. Zuletzt war er Verkehrsminister unter der Ampel. Und dann auch noch eine Weile danach Verkehrsminister, weil er die FDP verlassen hat, aber dem Staat und der Regierung treu blieb. Und darüber, über die Erfahrung, hat er ein Buch geschrieben, das heißt Verantwortung, ist erschienen im Drömer Verlag. Herzlichen Dank übrigens an den Verlag für das Zusenden des Exemplars. Kostet 22 € in analoger Form, finden die Hörer alles natürlich in den Shownotes. Ich empfehle immer ganz stark, Bücher auch in Papierform zu erstehen und nicht digital. Ich bin kein Freund vom Digitalen. Wie Herr Wissing auch im Hintergrund sieht, die Hörer müssen mir einfach mal glauben, wenn ich es sage. Und vorneweg, bevor ich zu den Fragen komme und zu dem Buch und zu Herrn Wissing, es ist ja nicht so oft, dass eine Bürgerin mit einem Verkehrsminister AD sprechen kann. Deswegen muss ich das einfach mal loswerden. Diese persönliche Frage. Warum zum Teufel ist die Deutsche Bahn dermaßen im Eimer?
Weil sie über einen langen Zeitraum unterfinanziert war. Die Bahn hat kein Managementproblem, sie hat auch kein Personalproblem, sie hat ein Infrastrukturproblem und das ist dadurch entstanden, dass der Bund, also der Staat, der dafür verantwortlich ist, die Infrastruktur zu erhalten, zu wenig Geld zur Verfügung gestellt hat. Das habe ich übrigens geändert, indem ich die Investitionen hochgefahren habe.
Ich habe auch gehört, dass viele der Gelder irgendwie unter CSU-Ministern sehr viel nach Bayern geflossen sind, statt über den Bund verteilt.
Jedenfalls war die Bahn unterfinanziert und das ist das Ergebnis dieser Verkehrspolitik, die meine Vorgänger zu verantworten haben. Ich habe die Trendwende eingeleitet mit der Hochleistungskorridorsanierung und auch mit deutlich mehr Haushaltsmitteln. Und insofern habe ich einen Beitrag zur Lösung geleistet und nicht das Problem zu verantworten.
Okay, das habe ich auch nicht behauptet. Es
Okay.
hat mir nur unter den Nägeln gebrannt. Und noch eine zweite Sache, die jetzt nicht zwangsweise mit dem Buch oder meinen Fragen zu tun hat. Aber ich grüße Sie recht herzlich von einem Landsmann von Ihnen, Albrecht von Lucke. Der ist hier gern gesehener Dauergast und er hat gehört, dass Sie hier sind und er kommt wohl auch aus Rheinland-Pfalz. Also herzliche Grüße von ihm.
Vielen
So.
Dank. Wenn Sie ihn sehen, grüßen Sie ihn zurück.
Und dann habe ich hier mal, ich glaube, Sie sehen es im Chat, ein Foto rausgesucht von der Anfangsphase der Ampel. Zu sehen sind Sie, Frau Annalena Baerbock, Herr Christian Lindner und Robert Habeck. Es war eins dieser Selfies, die gemacht wurde und dann in den sozialen Medien natürlich wild um sich griffen. Was glauben Sie, was ist der Grund, warum alle diese vier Personen politisch in Deutschland praktisch nicht mehr in Verantwortung sind? Und was hat das mit der Ampel zu tun?
Naja gut, die vier Personen sind nicht mehr Mitglied des Deutschen Bundestages und soweit sie Mitglied einer Partei noch sind, es sind die Parteien nicht mehr an der Regierung beteiligt. Und das hat damit zu tun, dass die Ampel am Ende nicht erfolgreich war, weil sie vorzeitig beendet wurde und es einen Regierungswechsel gab.
Okay. Gleich zum Anfang Ihres Buches schreiben Sie unter anderem über die letzte Generation. Darüber, dass Sie nicht sehr begeistert davon waren, wie die letzte Generation sich auf die Straßen geklebt hat, dass sie versucht hat, ihre Forderungen mit Gewalt durchzusetzen und die Ansichten der Bürgerinnen und Bürger Ihnen dabei völlig egal waren. Gleichzeitig steht weiter hinten dann, dass es ein Gesprächsangebot der letzten Generation gab und dass es dann zu Gesprächen kam. Wie genau hat sich Ihr Bild von der letzten Generation dadurch weiterentwickelt, generell von jungen Menschen? Und was haben Sie aus dieser Begebenheit eigentlich für sich als Politiker und als Minister gelernt?
Zunächst einmal war ich natürlich nicht glücklich über dieses Vorgehen der jungen Generation. Wenn man als Infrastrukturminister Milliarden öffentlicher Gelder in die Infrastruktur investiert, freut man sich natürlich nicht, wenn andere sie blockieren und damit nicht nutzbar machen. Mein Bild hat sich insofern verändert, als diese jungen Leute völlig anders auf mich zugekommen sind, als ich das mir erwartet hätte. Die waren sehr höflich, sehr freundlich, sehr zugewandt, empathisch und auch offenherzig und ehrlich. Und das fand ich sehr positiv und das habe ich Ihnen auch gesagt. Und das war wohl auch der Grund, warum dieses Gespräch einen so positiven Verlauf genommen hat. Das Gespräch an sich war sehr umstritten. Ich wurde dafür kritisiert in meiner eigenen Partei und Fraktion, aber auch in der Öffentlichkeit. Es hieß, man muss wohl erst kriminell werden, bevor man beim Verkehrsminister einen Termin bekommt und jetzt trifft er sich mit Klimakaoten und so weiter. Aber für mich gehört so dieses Reden in der Demokratie dazu. Und ich finde es immer schade, wenn man sein Gegenüber nicht versteht. Und ich habe nicht verstanden, was sie damit bezwecken wollten. Und gleichzeitig finde es schade, wenn man es nicht versteht und gleichzeitig das Gespräch verweigert. Ja? Also dann steht man sich ahnungslos gegenüber und dann entstehen nur Vorurteile und jeder erklärt dem anderen, er hat recht, aber Das wollte ich so nicht stehen lassen und habe dann gesagt, ja, wenn die mit mir reden wollen, dann bin ich auch gesprächsbereit.
Haben Sie im Nachhinein darüber nachgedacht, inwiefern das Bild von auch den Protestierenden der letzten Generation vielleicht durch die Berichterstattung geprägt war? Also wie sehr man vielleicht auch als Minister und Politiker auch in einer gewissen Berliner Medienblase ist?
Naja, also mit Sicherheit war das Bild auch von den Medien geprägt, aber das gilt umgekehrt auch. Es war auch zum Teil ein Bild von mir gezeichnet worden, das nicht wirklich viel mit der Realität zu tun hat. Mir ist immer wieder passiert, dass die Bürgerinnen und Bürger sagten, wenn sie mich persönlich erlebt haben, dass sie mich nicht wiedererkennen und ich mit der Person, die in den Medien dargestellt worden ist, nicht viel gemein habe. Und so war es vielleicht auch bei der jungen Generation. Jedenfalls fand ich es wichtig, bei der letzten Generation, jedenfalls fand ich es wichtig, dass ich mit den Leuten gesprochen habe. Und ich fand es auch gut, dass sie so ein Gesprächsangebot gemacht haben. Und dieses Gespräch habe ich im Buch am Anfang erwähnt und ein bisschen breiter auch dargestellt, weil es beispielgebend ist für ja, die Art, wie wir eigentlich miteinander umgehen müssten und wie schwer es uns manchmal fällt, so einfache Dinge wie ein Gesprächsangebot anzunehmen. Denn eine Demokratie lebt eben von Empathie, von Verständnis füreinander. Und meine Haltung ist die, je weniger ich die anderen verstehe und je mehr deren Meinung von meiner Meinung entfernt ist, umso größer ist der Gesprächsbedarf. Denn wenn man sich nicht versteht, dann kann man auch keine Brücken zueinander bauen.
Ich hatte in letzter Zeit zwei Gespräche, in der es unter anderem, also in dem es unter anderem um diese Nähe von Menschen, Bürgern und Politikern geht, also dass diese Nähe nicht mehr da ist. Persönlich, ich lebe in Ostdeutschland, habe ich auch mittlerweile so das Gefühl, die AfD ist immer überall da. Bei allen möglichen Marktplätzen, wenn irgendwelche Veranstaltungen sind, also sie grätscht da rein, wo im Prinzip Raum gelassen wurde von anderen Parteien. Haben Sie auch Bedenken, dass sich die, mittlerweile fast ein Schimpfwort geworden, aber etablierten Parteien sich einfach aus der Fläche zurückgezogen haben und der AfD zu sehr das Feld überlassen?
Ich habe diesen Eindruck nicht, aber es ist sicherlich wichtig, dass man einen engen Austausch mit der Bevölkerung hat. Ich würde aber unterstellen, dass die meisten Abgeordneten das haben, nicht? Die kennen ihre Wahlkreise und sind vor Ort vernetzt und auch in der Gesellschaft verankert. Das ist ja die Grundvoraussetzung dafür, um überhaupt eine gewisse Bekanntheit und Wahrnehmbarkeit zu haben. Und das wiederum ist eine Mindestbedingung, um gewählt werden zu können. Natürlich hat die AfD es mit ihrem Populismus leichter. Sie verweigert sich ja, Probleme in ihrer Komplexität anzuerkennen und auch komplizierte Lösungen zu erarbeiten. Bei der AfD ist immer alles ganz einfach. Irgendjemand ist schuld und dann gibt es eine ganz einfache Lösung. Und das ist natürlich eine billige Art der Kommunikation, die einen Wettbewerbsvorteil bietet. Der Abgeordnete, der abwägt und sich Gedanken macht, wie kann man in einer komplexen Gesellschaft schwierige Probleme lösen, der braucht ein paar Sätze mehr, um zu erklären, was er macht. Und so nutzt die AfD ihren Populismus zum Wettbewerbsvorteil. Allerdings dient es nicht der Sache und auch nicht den Menschen.
Also, wenn ich mir das mal so chronologisch zurück überlege, am 5. November 2024 wurde Trump gewählt, am 6. November 2024 brach die Ampel offiziell auseinander. Und für mich ist das so der, also die Zeitabfolge, ab der auch generell gefühlt jeden Tag irgendwas Neues ist, was eigentlich in meiner Erinnerung nur alle paar Jahre mal als Krise war. Ja, also seitdem scheint mir mittlerweile schon 10 Jahre vergangen zu sein, gefühlt. Und ich würde gerne aus Ihrer Sicht nochmal geschildert bekommen, wie haben Sie das Ende der Ampel wahrgenommen und wo sehen Sie da Verantwortung?
Dieses Ende der Ampel, das ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das war gewünscht. Und deswegen ist es ein destruktiver Akt gewesen. Es wurde eine Regierung zerstört, die für unsere Demokratie eine Chance beinhaltete. Und man hat ja hinterher gemerkt, dass die Argumente, die vorgetragen worden sind, ja nicht verfangen konnten, nicht? Also man sagte, Die Ampel können nicht funktionieren, weil die Parteien unterschiedliche Programme hätten. Wie albern, nicht? Also Parteien haben immer unterschiedliche Programme, sonst haben wir keinen Pluralismus. Wenn die Parteien alle gleiche Programme haben, brauchen wir nicht zur Wahl zu gehen. Und das zweite Argument war, also die Ampel könne nicht funktionieren, weil es sich um eine lagerübergreifende Regierung handle. Man müsse immer in seinem eigenen Lager regieren. Das ist auch ein Unsinn, denn die Wählerinnen und Wähler in Deutschland haben seit 2013 immer lagerübergreifende Regierungen gewählt. Nicht? Die großen Koalitionen 2013 und 2017 waren lagerübergreifende Regierungen, die Ampel war eine lagerübergreifende Regierung und die jetzige große Koalition ist wieder eine lagerübergreifende Regierung. Also das taugt alles kein bisschen, um eine Regierung in die Luft zu sprengen. Und dann gab es noch das Argument, das sei verantwortungsvoll, weil man könne ja nicht Deutschland 17 Milliarden zusätzliche Staatsverschuldung zumuten. Das wäre der Kompromiss gewesen, um die Regierung fortzuführen. Nun muss man sich allerdings die Frage stellen, wenn man 17 Milliarden nicht für verantwortbar hält, wie kann man dann verantworten, dass man durch sein Verhalten eine Neuverschuldung von 500 Milliarden ausgelöst hat, nicht? Also diese ganze Argumentation taugt nur auf den ersten Blick und bei näherem Hinsehen ist sie ziemlich schwach. Und das fand ich frustrierend und habe natürlich auch intern dagegen argumentiert, aber keine nennenswerte Unterstützung erhalten. Das habe ich sehr bedauert, weil diese Ampelregierung, natürlich war sie herausfordernd. Die Koalitionspartner hatten keine Erfahrung in der Zusammenarbeit und Grüne und FDP haben auf Bundesebene erstmals zusammengearbeitet in der Geschichte der Bundesrepublik. Aber hinter diesen Parteien stecken ja Wählerinnen und Wähler, Bürgerinnen und Bürger. Und wenn Parteien sagen, wir können mit den anderen nicht zusammenarbeiten, weil sie eine andere Meinung haben, dann stellt sich ja zwangsläufig die Frage, ob denn dann die Bürgerinnen und Bürger mit diesen unterschiedlichen Meinungen auch nicht zusammenleben können. Denn am Ende müssen wir ja eine Lösung finden. Wir sind ein Volk in einem Land und wir sind Individuen. Das hat was mit Freiheit zu tun. Und wenn ich dann die Individualität und die Unterschiedlichkeit nicht mehr ertragen kann, und keine Brücken mehr bauen kann, dann ist das ein Beitrag zur Schwächung der Demokratie. Deswegen habe ich diesen Akt nicht verstehen können und auch nicht für verantwortbar gehalten, zumal ja am 6. November auch in der Welt einiges passiert ist. Es war die Wahl von Donald Trump. Wir haben uns im Krieg in Europa befunden. Und da waren die 17 Milliarden Neuverschuldung doch ziemlich klein als Problem, um eine Regierung in die Luft zu sprengen und dann natürlich auch mit dieser Entscheidung dafür zu sorgen, dass eine solche Regierung auf absehbare Zeit nicht mehr möglich ist. Und schauen Sie, große Koalitionen haben auch nur noch eine knappe Mehrheit. Deswegen sagt man ja sogenannte große Koalitionen. Was soll denn passieren, wenn eine Regierung aus SPD und CDU/CSU oder CDU/CSU und SPD nicht mehr möglich ist? Machen wir dann gar keine Regierung oder erklären wir dann die Politik für unmöglich. Das ist alles nicht zu Ende gedacht gewesen. Und deswegen hätte ich es richtig gefunden, wenn man diszipliniert unter allen Schwierigkeiten, die ich nicht übersehe und nicht bestreite, immer wieder versucht hätte, Brücken zueinander zu bauen. Geht nicht, darf es unter demokratischen Parteien nicht geben, weil es auch nicht akzeptabel ist, dass wir am Ende feststellen, dass wir nicht zusammenleben können.
Nach aktuellen Umfragen haben ja CDU, CSU und SPD zusammen nur noch 36%. Also den Zeitpunkt, an dem eine GroKo gar keine GroKo mehr ist, haben wir mittlerweile schon längst erreicht. In dem Buch schreiben Sie auch, dass das Ampelaus als Fehleinschätzung von Christian Lindner gesehen werden kann. Also welcher Fehleinschätzung ist er da eigentlich unterlegen?
Er ist der Fehleinschätzung unterlegen, dass das für irgendeinen der Partner einen Vorteil bringen könnte. Von diesem Ende der Ampel hat niemand profitiert, die FDP am wenigsten.
Nun, vielleicht anders. Zur Bundestagswahl 2025 war es ja dann, hat Christian Lindner nochmal versucht, mit irgendwelchen Mitteln die FDP über die 5%-Hürde zu bringen. Sie ist ja dann bei der Wahl tatsächlich aus dem Bundestag wieder ausgeschieden. Und der Weg von Christian Lindner war der Versuch zu sagen, mehr Milei wagen, mehr Elon Musk wagen. Und dann habe ich hier mal Zitate rausgesucht von Elon Musk. 19.20. Dezember 2024, da schrieb Elon Musk, nur die AfD kann Deutschland retten. Und Christian Lindner hat zu dem Zeitpunkt geantwortet, Elon, ich habe eine politische Debatte angestoßen, die von Ideen von dir und Milei inspiriert sind. Während Migrationskontrolle für Deutschland entscheidend ist, steht die AfD gegen Freiheit und Wirtschaft und sie ist eine rechtsextreme Partei. Ziehe keine voreiligen Schlüsse aus der Ferne, lass uns treffen und ich zeige dir, wofür die FDP steht. In ihrem Buch schreiben sie viel auch über Empathie. Elon Musk ist ja berühmt dafür zu sagen, Empathie ist eine fundamentale Schwäche der westlichen Zivilisation und Mitgefühl ist selbstmörderisch. Wo genau ist die FDP unter Christian Lindner vor allem auch rechts abgebogen, dass sie jemanden wie Elon Musk sozusagen hinterher eifern will?
Bevor ich auf Ihre konkrete Frage eingehe, will ich nochmal sagen, dass die FDP ein Problem auch hat, weil sie immer nur auf sich selbst schaut. Sie kommuniziert auch auf merkwürdige Art und Weise und hat offensichtlich so einen Blick auf sich, der verstörend wirkt. Weil schauen Sie, am Ampelende sagte die FDP, es sei falsch gewesen, die Regierung überhaupt einzugehen und es sei falsch gewesen, sie so spät zu beenden. Es wäre besser gewesen, man hätte schon früher aufgehört zu regieren. Und das fand in der Partei viel Anklang. Das fanden viele ganz toll. Aber als Wähler frage ich mich doch, wenn eine Partei sagt, es ist besser, wenn wir nicht regieren und falls wir mal regieren, es ist besser, wenn wir so schnell wie möglich aus der Regierung rausgehen, warum sollte ich einer solchen Partei dann Regierungsverantwortung wieder anbieten? Warum sollte ich sie wählen? Ich meine, diese Frage liegt doch auf der Hand. Und dass man sich die selbst nicht gestellt hat, sondern gedacht hat, das sei eine tolle Begründung, dass man sagt, also wir hätten noch früher rausgehen sollen, weil es ja wunderbar ist, eine Regierung zu verlassen. Das zeigt, dass man offensichtlich den Blick irgendwie nicht mehr so richtig auf die Realität hat, jedenfalls auf die Bedürfnisse der Gesellschaft. Und das finde ich sehr schade. So, jetzt fragten Sie, wieso. Oder wieso ist die FDP inhaltlich abgedriftet? Ich schreibe das ja in dem Buch, dass ich der Meinung bin, die FDP ist von einer libertären Strömung erfasst und hat sich ins libertäre Lager begeben. Das sieht man an vielen Äußerungen, beispielsweise das, was Sie zitiert haben, mehr Musk und Milei wagen. Und im Buch beschreibe ich das auch. Die FDP hat schon seit Jahren immer einen Flügel gehabt, der sich mit dem Libertarismus angefreundet hatte. Das wurde sehr stark während der Euro-Stabilisierung in den Jahren zwischen 2009 und 2013 sichtbar. Die Libertären waren strikt gegen die Stabilisierung der europäischen Währung. Damals hatten sich die Liberalen durchgesetzt und die Euro-Stabilisierung unterstützt, aber das war sehr umstritten. Es gab auch einen Mitgliederentscheid, der sehr knapp nur für die Euro-Stabilisierung ausging. Und wenn es anders gewesen wäre, dann hätte damals schon die Regierung keine Zukunft gehabt, die Regierung zwischen CDU, CSU und FDP. Und es gab dann immer wieder einen starken Widerstand auch des libertären Flügels gegen die Ampelregierung, obwohl die Partei nahezu einstimmig oder vielleicht sogar einstimmig, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf dem Parteitag, den Koalitionsvertrag verabschiedet hat, waren viele skeptisch, kritisch und auch nicht konstruktiv, auch in der Fraktion, nicht? Regierungsarbeit galt als zu grün, zu rot, zu kompromissfreudig und am Ende wurde dieser libertäre Flügel immer stärker und die Partei hat jetzt eine sehr staatskritische Haltung. Man sagt, der Staat sei übergriffig und der Staat wird quasi zum Gegner erklärt, der politisch zurückgedrängt werden muss. Und damit ist die Partei schwer handlungsfähig in der Regierung, denn regieren heißt ja nicht nichts tun, damit der Staat sich raushält, sondern regieren heißt ja staatliches Handeln zu gestalten und mitzubestimmen. Und das passt eben nicht zusammen. Und das war auch der Grund am Ende, warum das nicht mehr geklappt hat, weiter in der Ampel zusammenzuarbeiten.
Ja, mir scheint es zunehmend zum Diktus zu werden von auch der Regierung, die aktuell an der Macht ist, Staat und Ministerien und die dortigen Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes als eine Art Entität neben den Ministern und neben den Politikern darzustellen, die irgendwie Gegner sind. Katharina Reiche aktuell führt ja ihr Ministerium eher mit Hilfe von PR-Firmen und externen Beratern, als sich auf die Mitarbeiter zu verlassen, die vor Ort sind. Und da wird dann schlecht über die Mitarbeiter geredet, die alle angeblich, Zitat, linksgrün versifft seien und dann eine schlechte Wirtschaftspolitik machen. Aber ich habe noch keinen Beamten getroffen, der in irgendeiner Art und Weise politisch so verbrämt wäre, dass er schlechte wirtschaftliche Entscheidungen trifft, sondern diese Leute sind ja auch weisungsgebunden und der Minister prägt ja auch das Haus, sagen wir es mal so, und gibt die Richtung vor. Wie genau haben Sie das Verkehrsministerium geführt, als Sie Minister geworden sind? Und welche Ratschläge gab es da bezüglich des Vertrauens gegenüber den Beamten und Mitarbeitern?
Also was Sie beschreiben, dass man quasi lieber mit Externen zusammenarbeitet als Regierung statt mit den eigenen Beamtinnen und Beamten, das ist eine Sache, die typisch ist auch für die Libertären. Das kommt auch aus Amerika. Man hat das ja auch gesehen, wie Präsident Trump lieber mit Elon Musk Reform auf den Weg gebracht hat, anstatt mit dem Beamtenapparat, der eigentlich dafür zuständig ist. Ich halte das für falsch. Ich halte das auch für eine falsche Sichtweise. Wir haben aus gutem Grund ein Berufsbeamtentum. Das steht auch für Kontinuität in der Kompetenz und auch für eine Unabhängigkeit und Neutralität. Und es ist Aufgabe von Ministerinnen und Ministern und von Regierungen, die Neutralität der Beamtinnen und Beamten zu schützen und sie auch einzufordern. Das ist Teil der Amtsführung. Und das habe ich als Minister auch getan. Ich habe meinen Beamtinnen und meinen Beamten vertraut. Natürlich weiß man bei dem einen oder anderen, auch weil sie offen drüber sprechen, welcher politischen Couleur sie zugeneigt sind. Aber ich habe nie feststellen können, dass Beamtinnen und Beamten deshalb ihre Tätigkeit im Ministerium politisch an ihrer persönlichen Meinung orientiert haben, sondern die achten sehr genau darauf, dass die Vorgaben der Hausleitung umgesetzt werden. Und deswegen ist dieser Generalverdacht gegen das Beamtentum nicht akzeptabel. Mir hat man auch geraten, als ich ins Ministerium eingezogen bin, ich möge auf keinesfalls meinen Beamten vertrauen. Das halte ich allerdings für einen sehr schlechten Ratschlag, denn wir sind auf Zusammenarbeit angewiesen. Und natürlich kommt es auch mal vor, dass vielleicht jemand übereifrig mal seine eigene Meinung mit einfließen lässt. Das kann man dann aber ja auch feststellen und kann entsprechend handeln. Aber das ist eine absolute Ausnahme und nicht die Regel. Und deswegen habe ich meinen Beamten, wie gesagt, vertraut, habe mit ihnen vertrauensvoll zusammengearbeitet. Ich habe im Übrigen auch nicht Beamte nach dem Parteibuch befördert oder habe sie in ihrer Laufbahn behindert, weil sie nicht meiner Partei angehört haben. Sowas habe ich auch nie gemacht. Ich habe immer darauf geachtet, dass eben diese Neutralität des Beamtentums eben auch von der Hausleitung unterstützt worden ist. Ich habe zum Beispiel auch die Abteilungsleiter, die ich von meinen Vorgängern übernommen habe, nicht in den Ruhestand versetzt und aber auch mit dem Staatssekretär der CDU noch eine Zeit lang zusammengearbeitet. Er ist dann auf eigenen Wunsch gegangen und ich hätte ihn behalten. Also solche Sachen finde ich auch wichtig. Und es ist, wie gesagt, nicht gut, wenn eine Regierung in dieses Horn auch noch mit hineinbläst, dass man lieber Externe hinzuzieht, weil man mit den Beamten nicht regieren kann. Ich konnte sehr gut mit meinen Beamten regieren, die haben sehr gute Arbeit geleistet.
Wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, aber Sie kritisieren natürlich auch in dem Buch konsequent, dass die FDP sich dermaßen rechtslibertär entwickelt. Sie waren ja auch jahrelang Generalsekretär der Partei. Wie sehen Sie Ihre Verantwortung bei der Entwicklung hin zum Rechtslibertären der Partei? Und dann meine Frage im Anschluss auch noch. Es gibt ja die sogenannten Freiburger Thesen. Da hatte sich die FDP solche zentralen Themen gegeben wie sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, Abbau gesellschaftlicher Privilegien, Mitbestimmung von Arbeitern in Betrieben, Demokratisierung in allen möglichen Lebensbereichen, Chancengleichheit durch Bildungsreformen, Kritik an der Machtkonzentration in Wirtschaft und Gesellschaft, und es gab auch eine Forderung für eine Vermögensbesteuerung. Und ich möchte da noch nachschieben, dass vor allem das Problem der Machtkonzentration und der Ungleichheit und Ungerechtigkeit bezüglich der Besteuerung auch wirtschaftlich natürlich konträr laufen, weil sie Innovationen in meinen Augen behindern.
Also zu meiner Zeit als Generalsekretär war ich gleichzeitig auch Landesvorsitzender der FDP in meinem Bundesland Rheinland-Pfalz. Und zu dieser Zeit gab es keine Entwicklung hin zum Libertären. Ich war in der Partei immer ein Gegengewicht zum Libertarismus und deswegen auch den Libertären ein Dorn im Auge. Christian Lindner hatte mich damals als Generalsekretär vorgeschlagen und ich habe die Partei konsequent liberal geprägt. Und wir sind auch nicht mit einem libertären Konzept in die Bundestagswahl 2021 gegangen. Ich habe dann einen Koalitionsvertrag mit verhandelt, Koalitionsverhandlungen organisiert, der zum Abschluss gekommen ist und eine Ampel auf den Weg gebracht hat. Auch in Rheinland-Pfalz habe ich eine Ampelregierung auf den Weg gebracht, 2016, die dann 2021 wiedergewählt worden ist. Also, wenn Sie nach meiner Verantwortung für das Abdriften der FDP in den Libertarismus fragen, muss ich Ihnen sagen, solange ich Mitglied der FDP war, habe ich das bekämpft und nicht unterstützt.
Und wie sehen Sie das Freiburger Programm, also die Freiburger Thesen?
Das ist ein sehr beispielgebendes Programm gewesen. Die Freiburger Thesen waren ein urliberales Konzept. Und für mich ist das auch ein Konzept, das Profil der FDP meisterhaft herausgestellt hat. Denn der große Unterschied zu Konservativen besteht ja darin, dass die Liberalen die freie Entwicklung einer Gesellschaft unterstützen wollen, während Konservative, das Wort konservativ kommt ja von bewahren, erhalten. Deswegen wollen Konservative die gesellschaftliche Entwicklung eher verlangsamen, nicht? Und das ist für mich mit Liberalismus schwer vereinbar. Das sind eben die Konflikte dann auch mit der Union und der FDP. Das hatte man ja lange gesehen. Die Union wollte, solange es irgendwie geht, am traditionellen Familienbild festhalten. Und die FDP war eben eine progressive Partei. Und für mich muss eine liberale Partei immer avantgardistisch sein. Und mich hat das auch irritiert, dass so viele in der FDP am Ende der Ampelzeit gesagt haben, sie seien liberal-konservativ. Nicht? Das schließt sich für mich aus. Also ich habe Verständnis für Konservativismus. Es gibt ja auch Argumente dafür, Traditionen zu bewahren und so weiter. Aber es gibt eben diesen Konflikt mit dem Liberalismus. Der Liberale möchte Lebensformen, Familienformen nicht aus der Vergangenheit bewahren, sondern möchte sie der freien Entwicklung der Gesellschaft unterwerfen. Und haben die Freiburger Thesen eben auch gemacht. Deswegen war das ein sehr inspirierendes Programm. Und wir haben dann 2013, als wir aus dem Bundestag ausgeschieden waren, unter Parteiführung von Christian Lindner, aber mit vielen anderen, ich war auch dabei, haben wir uns auch ein neues Leitbild gegeben, das in wesentlichen Punkten auch an die Freiburger Thesen angeknüpft hat. Die FDP wollte empathisch sein, sie wollte avantgardistisch modern sein, sie wollte ja auch progressiv sein. Und das hat sich dann leider nicht weiterentwickelt. Und während der Ampelzeit hat man das konsequent rückabgewickelt. Quasi, man hat die Modernisierung der FDP abgebrochen und rückabgewickelt. Am Ende, und so kann man es jetzt heute sagen, stand die Partei dann wieder da, wo sie 2013 auch schon stand und hatte auch ein ähnliches Wahlergebnis dann bei der Bundestagswahl.
Also wenn ich so drüber nachdenke, scheint mir die Krise der liberalen Demokratie auch mit der Krise der Liberalen an sich zusammenzufallen. Und was Sie jetzt genannt haben, ist ja viel von dem, was sicherlich vor allem die Rechtspopulisten und Rechtsextremen als so woke-Themen bezeichnen würden. Also liberale, gesellschaftliche, liberale Orientierung. Was ist denn mit den ganzen sozioökonomischen Forderungen des Freiburger Programms? Warum hat die FDP da nie sich weiterentwickelt? Weil es ist ja schon ein Problem, dass wir eine liberale Gesellschaft haben, aber gleichzeitig eine Gesellschaft, die ökonomisch
Ja, ich
auseinanderdriftet.
schreibe da einiges in dem Buch dazu. Also ich meine, Wirtschaft ist ein wichtiges Thema und es gibt ja Freiheiten in der Wirtschaft und es gibt auch Freiheiten in der Gesellschaft, nicht? Also die Wahlfreiheit ist eine wesentliche Freiheit einer Gesellschaft und die Dispositionsfreiheit der Verbraucherinnen und Verbraucher ist eine wesentliche Freiheit einer liberalen Wirtschaftsordnung. Und ich teile die Begeisterung für die Marktwirtschaft und für die Effizienz auch der Marktwirtschaft und auch die Regulierungskräfte, die die Marktwirtschaft in sich trägt. Das teile ich alles, aber das alleine ist noch kein politisches Programm für eine gesamte Gesellschaft. Und die Verengung auf marktwirtschaftliche Fragen hat der FDP nie gut getan. Und deswegen habe ich dort, wo ich Verantwortung getragen habe, das konsequent auch vermieden. Das haben manche mir übel genommen, weil sie gesagt haben, dadurch würde das Profil der Partei geschwächt. Ich habe beispielsweise einen Landtagswahlkampf 2016 geführt, schwerpunktmäßig mit dem Thema frühkindliche Bildung. Die Plakate damals lauteten frühkindliche Bildung statt frühkindliche Aufbewahrung. Und mein Thema war die Frage, wie können wir quasi, nachdem wir jetzt ein flächendeckendes Kita-Angebot geschaffen haben und die Betreuungsfrage geklärt haben, wie können wir jetzt auch die Bildungsfrage in den Lebensjahren 3 bis 6 besser angehen? Denn das sind ja entscheidende Bildungsjahre für einen Menschen. Damit habe ich die Landtagswahl gewonnen, aber in der Partei auch viel Kritik geerntet, weil viele meinten, das sei nicht das Kernprofil, man hätte sich besser mit Wirtschaftsfragen beschäftigen sollen. Und das ist immer wieder der Konflikt gewesen intern, nicht? Also ich wollte die Verbreiterung. Ich habe sie dort, wo ich selbst entscheiden konnte, auch gelebt, habe damit auch Wahlen gewonnen. Andere wollten die Verengung auf die Wirtschaftsthemen und dort, wo man sie gelebt hat, sind die Wahlen verloren gegangen. Weshalb man trotzdem immer wieder den Rückschluss gezogen hat, man müsse noch eine pointiertere Verengung betreiben, bleibt das Geheimnis derjenigen, die solche Behauptungen aufstellen. Ja. Das ist wohl auch die Geschichte des Scheiterns am Ende, jedenfalls aus meiner Sicht. Und Freiheit, wissen Sie, ist keine selbstbezügliche Freiheit. Und nach unserer Verfassung geht es nicht nur um die Frage, wie kann ich die Freiheit derjenigen schützen, die schon sehr frei leben, weil sie vermögend sind, weil sie viele Möglichkeiten haben oder vielleicht geerbt haben und so. Das ist sicherlich auch richtig, dass man diese Freiheiten schützt, aber die Frage bleibt ja dann offen, wie kann man denn die Freiheit der Menschen mehren, die noch nicht sehr frei sind? Und da reicht es eben nicht zu sagen Angebot und Nachfrage, denn Menschen beispielsweise, die mit Behinderung geboren worden sind und die sehr aufwendige Unterstützung brauchen, um mobil sein zu können, die können sich nicht diese Unterstützung selbst finanzieren oder leisten. Und dann braucht man eben die Gemeinschaft und eben nicht nur das Individuum, um solche Fragen so zu lösen, dass man am Ende sagen kann, ja, wir haben einen Beitrag geleistet, dieses Menschen, die Freiheit dieses Menschen eben zu mehren. Und das ist eine Aufgabe, der man sich stellen muss. Und dafür muss man auch Steuern erheben, damit eine Voraussetzung geschaffen werden kann, damit der Staat handlungsfähig ist und die Freiheit von Menschen mehren kann. Ja. Warum das, ich sag mal, nicht allen eingänglich ist, verstehe ich nicht, aber offensichtlich ist es wohl auch eine Frage des Interesses, was man an der gesamten Gesellschaft hat. Das war mir auch immer wieder aufgefallen, dass manche eben nur an bestimmten Themen der Gesellschaft Interesse hatten. Und wenn man Regierungsverantwortung übernimmt, dann kann man keine Themenselektion betreiben. So nach dem Motto, ich beschäftige mich nur mit den Themen, die mich interessieren, sondern wenn man Regierungsverantwortung übernimmt, übernimmt man eine Gesamtverantwortung für die Gesellschaft. Nicht nur für die Menschen, die einen gewählt haben, sondern für alle Bürgerinnen und Bürger, mit denen man gemeinsam in unserem Land lebt. Und wenn einem das nicht eingänglich ist, dann tut man sich mit Regieren eben schwer. Und ich glaube, das beschreibt so ein bisschen die Probleme, die während der Ampel sichtbar waren.
Also an einer Stelle möchte ich jetzt noch kurz erwähnen, dass ich schon einige Bücher von Politikern gelesen habe, unter anderem von Herrn Merz, von Frau Wagenknecht, von Herrn Lindemann, und die waren alle immer furchtbar. Was ich ja an Ihrem Buch besonders positiv nennen möchte, ist die Tatsache, dass Sie mich als Politiker nicht sofort anspringen als Leser, sondern dass Sie sich mit dem Begriff Freiheit auseinandersetzen, auch grundgesetztechnisch. Hat sicherlich damit zu tun, dass Sie natürlich auch Rechtsanwalt sind und sich auch als Minister sicherlich ganz anders mit dem Thema Grundgesetz auseinandergesetzt haben. Und ich muss sagen, ich war schwer überrascht, weil dem Freiheitsbegriff, den Sie mir hier geben in dem Buch, da würde ich sagen, ja, das ist eine FDP, deren Freiheitsbegriff könnte ich mittragen. Das habe ich von Herrn Lindner so als Politiker nie sagen können, weil das war mir alles zu mehr Freiheit für diejenigen, die Macht und Geld haben, und dann tröpfelt sozusagen irgendwas auch für die anderen ab. Und das ist eine Interpretation von Freiheit und Staat, die bekomme ich gerade von Leuten wie Elon Musk und Peter Thiel. Und Peter Thiel sagt ja sogar, Freiheit und Demokratie sind nicht miteinander vereinbar. Und das bedeutet nur, dass Demokratie seine Freiheiten beschränkt, also dass er nicht alles machen darf, was er will. Und ich weiß, für einen FDPler ist das vielleicht ein bisschen schwierig, aber Rosa Luxemburg hat ja auch gesagt, die Freiheit des einen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Und da ist ein bisschen was dran. Ja, also wir können nicht alle machen und tun, was wir wollen. Wir wollen ja alle in einer Gesellschaft zusammenleben können. Und nicht jeder hat die gleichen Vorbedingungen. Und da muss der Staat auch für Freiheiten mit sorgen. Und ich mache mir große, große Sorgen, ob der ganzen Sparmaßnahmen, die jetzige Regierung veranlasst, weil dies vor allem Menschen trifft, die nicht zwangsweise auf alle Freiheiten zugreifen können, weil sie körperlich behindert sind, weil sie geistig behindert sind, weil sie vielleicht als Frauen auch diskriminiert werden, immer noch in der Gesellschaft. Und deswegen wollte ich hier das Lob erstmal noch loswerden. Also herzlichen Dank dafür. Sie gehen auch an einem bestimmten Punkt auf Innovationen ein, die durchaus positiv sein können, aber dass man als Staat auch immer darauf achten muss, dass Innovationen nicht die Freiheiten von Menschen beschneidet. Und verweisen da auf die Industrialisierung. Und da haben Sie auch recht. Aber wir sind fast mit der Zeit um und ich habe hier noch mehrere HörerInnen-Fragen, weil ich gesagt habe, sie kommen. Und einige Hörer haben sich gemeldet. Sascha Dürkop schreibt, Herr Wissing steht ja wie kaum ein anderer für die Freiheit des Mandats und positioniert sich ja auch bewusst so. Wie bewertet er die Anhäufung von Nebentätigkeiten von Abgeordneten? Schränkt das nicht oft die tatsächliche Freiheit des Mandats stark ein?
Also, wenn sich dieses Thema Freiheit des Mandats auf meine Entscheidung bezieht, dass ich im Ministeramt geblieben bin, würde ich sagen, das passt nicht so ganz, weil ich bin im Ministeramt nicht geblieben, weil ich mir die Freiheit genommen habe, zu machen, was ich will, sondern weil ich mir genau diese Freiheit nicht genommen habe. Ich bin im Ministeramt aus Verantwortung geblieben, weil ich es schwierig finde, dass Minister, und das sind ja Staatsämter, die man da übernimmt, dass man die nach Belieben abgibt. Ja, ich bin der Meinung, wenn man ein Staatsamt übernommen hat, dann darf man es oder sollte man es nur abgeben, wenn man einen Grund dafür hat, der im öffentlichen Interesse liegt. Ansonsten sollte man das Amt für die übernommene Amtszeit auch zu Ende führen. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten Krieg und der Verteidigungsminister würde am nächsten Tag sagen, ich habe es mir überlegt, es macht mir keinen Spaß mehr. Ich möchte eine bessere Work-Life-Balance, ich wünsche euch alles Gute. Das fände man ja wohl nicht gut. Ne? Also insofern, das war nicht die Freiheit des Mandats, die mich motiviert hat, sondern das war genau das Gegenteil. Ich habe mich unfrei gefühlt und bin meiner Verantwortung gerecht geworden. Generell was zu den Nebentätigkeiten. Also es gibt halt wenig Möglichkeiten, einen Abgeordneten einzuschränken. Ja, wenn man sagt, er darf das nicht machen und das nicht machen und jenes nicht machen, dann sind es auch keine freien Mandatsträger mehr. Ich finde gut und richtig, dass die Nebentätigkeiten transparent gemacht werden. Und also mich würde es also, oder mich irritiert es als Wähler, wenn ich einen Abgeordneten unterstützen soll, der den Eindruck vermittelt, dass er einen Großteil seiner Zeit gar nicht der parlamentarischen Arbeit widmet. Denn wenn man das ernsthaft betreibt, dann ist das schon sehr ausfüllend. Da bleibt nicht viel Raum für Tätigkeiten daneben. Insofern macht es auf mich als Bürger keinen guten Eindruck, wenn Abgeordnete umfassende Nebentätigkeiten haben. Andererseits will man auch die Unabhängigkeit von Abgeordneten haben. Ich selbst bin beispielsweise Rechtsanwalt und man kann natürlich auch schwer verlangen, dass man zu einem selbstständigen Anwalt oder einem Steuerberater sagt, du musst dein Büro schließen, wenn du Abgeordneter wirst, nicht? Und sich dann hinterher wundert, dass die Leute irgendwie Schwierigkeiten haben, dann wieder in eigenem Beruf Fuß zu fassen. Insofern ist es eine ambivalente Geschichte. Ich glaube, wenn wir das mit Transparenz lösen, so wie wir es gemacht haben, sind wir auf dem richtigen Weg. Und jede Wählerin und jeder Wähler kann ja Schlüsse daraus ziehen, wenn derjenige, der sich um die Stimme bewirbt, 10 Nebentätigkeiten hat.
Nachfrage von mir. Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch darüber, dass nicht jeder, jede Politiker werden kann oder sollte. Und wir haben einige Politiker, unter anderem von der Union aus Brandenburg, fallen mir da einige ein, die sind Landwirte mit größeren unternehmerischen Tätigkeiten. Und es gibt ja nicht nur Landwirte, sondern auch andere, die dann Gesetze schreiben, von denen sie persönlich profitieren. Gleichzeitig haben wir aktuell eine Ministerin, die sich von ihrem ehemaligen Chef teilweise die Gesetze schreiben lässt oder da Argumentationen sich gerade vorschreiben lässt. Also wäre es nicht sinnhaft, den Wahlmöglichkeiten gewisse Grenzen zu setzen für diese Art von Politikern? Also, dass man 3 Jahre warten muss. Oder dass es einen blinden Fonds geben muss, dass man davon nicht profitiert, welche Gesetze man macht. Oder nicht direkt als ehemalige angestellte Ministerin wird, wo man weiter Gesetze schreibt für den Chef, ehemaligen
Also
Chef.
bei den Abgeordneten ist es ja so, dass wenn es Abgeordnete gibt, die ein Eigeninteresse haben, etwa weil sie Landwirte sind oder weil sie vielleicht auch Anwälte sind oder Ärzte sind, es ist ja nicht so, dass einzelne Abgeordnete ein Gesetz machen können. Also und es gibt meines Wissens keine Fälle, wo dann eine Berufsgruppe quasi dreist die Dinge durchgesetzt hat. Also ich finde, man muss da ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und sollte sich nicht zu vorschnell unterstellen, dass die Abgeordneten nur, weil sie Landwirte sind, nicht das Gemeinwohl insgesamt in den Blick nehmen können oder weil sie Anwälte sind, nicht? Also die unterstellen wir mal, dass die meisten Abgeordneten doch redlich und rechtschaffen entscheiden wollen und nicht nur an sich denken, sondern sich schon Gedanken darüber machen, ob die Dinge, die sie auf den Weg bringen, auch insgesamt gut sind für unsere Gesellschaft. Und es gibt ja die Transparenzregeln und jetzt Berufsbeschränkungen für Abgeordnete zu machen, so attraktiv sind diese Funktionen ja schon heute nicht mehr. Und der politische Nachwuchs ist nicht leicht zu finden. Deswegen würde ich davon abraten, das jetzt über Gebühr mit Beschränkungen zu versehen. Was anderes ist es, wenn in der Regierung so ein Verdacht aufkommt, das kann ich eher nachvollziehen, dass einen das stört. Aber da finde ich wichtig, dass man dann im Einzelfall eben Transparenz schafft und auch dort nicht vorschnell unterstellt, dass es darum geht, irgendwie jemandem einen Vorteil zu verschaffen, sondern dass man auch da Argumente hat. Und wenn im Einzelfällen dann eben ein Politiker dabei erwischt wird, dass er mehr an sich als ans Gemeinwohl gedacht hat, führt das ja in unserer Demokratie in aller Regel auch zum Rücktritt und das ist zu Recht der Fall.
Da gibt es gerade so einen Fall von Vetternwirtschaft in der AfD in Sachsen-Anhalt. Das scheint mir kein größeres Problem für die Wählerschaft mehr zu sein. Sie unterstellt der allgemeinen Politik so und so nur Schlechtes. Und damit hat das Fehlverhalten der AfD keine Konsequenzen mehr.
Ja, das ist ein Phänomen, dass diesen Rechtspopulisten Dinge verziehen werden, die die Rechtspopulisten anderen niemals entschuldigen würden.
Sebastian, fragt erstmal allgemein, was ist Wohlstand für Sie?
Also, so allgemein gefragt, würde ich sagen, das ist eine Situation, in der man sorgenfrei leben kann, indem man sich keine Sorgen machen muss um seine wirtschaftlichen Existenzgrundlagen, um seine medizinische Versorgung und um seine Freiheit, ja. Aber natürlich gibt es auch den Wohlstandsbegriff, der sich auf Vermögen bezieht und Möglichkeiten bezieht. Da habe ich keine, ich bin jetzt nicht so, dass ich das definieren kann, ab welchem Einkommen oder Vermögen man vom Wohlstand reden kann. Was auch nicht, ob Geld glücklich macht, ich glaube es nicht. Ne?
Dann soll ich Sie noch nach Ihrem christlichen Selbstverständnis fragen. Sie sind ja evangelischer Christ. Aber vielleicht können Sie auch noch kurz was nachschieben, was Sie von der aktuellen Situation der christlichen Kirche, von der römisch-katholischen Kirche halten und dem Papst und seinem Beef mit Donald Trump. Und welche Bedeutung hat Ihre christliche Überzeugung für Ihr Verständnis von Liberalismus?
Also meine Religion, meine christliche Überzeugung hat eine große Bedeutung in meinem Leben und eine große Bedeutung für mein Handeln, weil sie meine Wertehaltung bestimmt. Und ich bin auch in der Politik auf der Suche immer gewesen, wie kann man einen Beitrag leisten, Menschen zusammenzuführen. Dieses Phänomen, dass wir als Menschen unterschiedlich sind und trotzdem auf die Gemeinschaft angewiesen sind. Dieses Phänomen ist sowohl im christlichen als auch im weltlichen eine Aufgabe, die hochinteressant ist, sehr herausfordernd ist und der ich mich stellen möchte. Und deswegen beschäftige ich mich eben auch mit Liberalismus, weil das ist eben die große Frage, wie viel Individualität braucht eine Gesellschaft und wie viel Gemeinschaft braucht sie? Sie hatten vorhin dieses Rosa-Luxemburg-Zitat, die Freiheit des einen endet an der Freiheit des anderen. Und da gibt es ja auch religiöse Zitate, etwa von Martin Luther, der sagt, ein Christenmensch ist ein freier Mensch und niemands Untertan und ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht und jedermann Untertan. Das beschreibt so die Freiheit zu entscheiden und auf der anderen Seite eben die Aufgabe, dass man quasi seine Freiheit nicht nutzt, um an sich nur zu denken, sondern dass man seine Freiheit nutzt, um die Gemeinschaft zu stärken. Und deswegen habe ich auch mit dem Libertarismus so ein Problem, weil die Freiheit nutzen wollen, um sich von der Gemeinschaft zu lösen. Und das halte ich für eine absolut falsche Haltung. Ich will meine Freiheit und auch die Freiheit anderer Menschen stärken, aber in einem Sinne, dass sie diese Freiheit nutzen und ich auch selbst meine Freiheit nutze, um einen Beitrag zur Stärkung der Gemeinschaft zu leisten, dass dieses Menschen zusammenführen, aufeinander zuzugehen und ja, sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur zu ertragen, sondern so wirklich zu ergänzen. Ja, das ist einfach so wunderbar. Und da gibt es in der Bibel eine ganze Reihe von Aufforderungen, wie man das machen sollte. Und deswegen schätze ich die Bibel auch sehr als Werk der Lebensweisheit, nicht? Also man kann als Christ sehr viel damit natürlich anfangen, aber auch Nichtchristen kommen mit der Bibel und ihrer Lebensweisheit besser durchs Leben. Es gibt beispielsweise diese Aufforderung, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Ja? Dieses bedingungslos den Mitmenschen zu akzeptieren, in seiner Individualität, in seiner Einzigartigkeit. Und das ist auch der Punkt, an dem ich bei der AfD jede Form der Zusammenarbeit ablehnen würde. Die AfD fasst Menschen in Gruppen zusammen und entzieht ihnen die Einzigartigkeit. Wenn sie von Ausländern sprechen, dann haben sie schon den ersten Schritt zum Angriff auf die Menschenwürde getan. Es gibt nicht die Ausländer, das sind alles Individuen, einzelne Menschen. Als Christ würde ich sagen, von Gott geschaffen und man kann im weltlichen, säkularen auch sagen, einzigartig geboren und diese Menschen verdienen es nicht, dass sie quasi ihrer Einzigartigkeit entraubt werden und man sie einfach nur noch einer Gruppe zuordnet und dann die Gruppe mit Vorurteilen belegt und Hass schürt. Das ist auch etwas, was unser Grundgesetz nicht will, indem es am Anfang ganz gleich vorneweg sagt, die Menschenwürde ist unantastbar. Und wer Ausländer diffamiert, greift die Menschenwürde an.
Als ostdeutsche Heidin in vierter Generation, fernab der Kirche, kann ich dazu wenig sagen, außer dass ich die Bibel auch gelesen habe, für mich entschieden habe, das ist nicht so mein Ding. Und gleichzeitig sehe ich aber auch, wie aktuell, wie gesagt, der Beef zwischen Donald Trump und dem Papst oder auch dem Kriegsminister, der irgendwie Pulp Fiction als Bibelzitate wiedergibt. Man kann auch ein guter Mensch sein, ohne religiös zu sein. Und sehr, sehr schlechte Menschen können mit Religion die furchtbarsten Gräueltaten irgendwie begehen. Also,
Ich will
schon.
Ihnen da jetzt nicht in Gänze widersprechen, das müsste man etwas weiter ausführen,
Ja.
aber ich sage mal, man kann den Zugang zur Bibel auf unterschiedliche Art und Weise haben. Man kann ihn natürlich haben, indem man an Ostern glaubt. Man kann aber aus der Bibel auch sehr viel Lebensweisheit ziehen. Ich habe immer wieder daran erinnert, dass etwa die Passionsberichte hochinteressant sind, auch wenn man jetzt keinen Glaubenszugang hat, denn in diesen Passionsberichten erlebt man den Menschen in allen Facetten, ja. Und das hilft einem, weil man, wenn man durchs Leben geht und trifft Charaktere oder Verhaltensweisen, dann fragt man sich manchmal, wie kann sowas sein, ja. Und man neigt weniger dazu, an so etwas zu verzweifeln, wenn man sieht, das war auch schon vor Hunderten von Jahren so. Und das zeigt einem, dass das eben im Menschen ist, ja. Und der Auftrag, sei es jetzt religiös oder weltlich, ist eben, dass man dafür sorgt, dass man sich selbst diesen Neigungen nicht hingibt, sondern dass man dagegen ankämpft und aus welcher Quelle auch immer, das kann aus Nächstenliebe, aus Humanismus heraus, aus ethischen Grundsätzen heraus sein, einen Weg findet, wie man eben das überwindet, ja, und ja, rechtschaffen und guten Herzens ist. Ja, das ist eine Daueraufgabe, an der wir arbeiten müssen, aber da kann die Bibel schon ein Leitfaden sein, ja, auch wenn man jetzt Schwierigkeiten hat, an Ostern zu glauben.
Also, ich meinte nicht, die Bibel an sich ist nichts für mich, sondern organisierte Religion an sich ist nichts für mich. Also,
Schauen Sie, da finden Sie im Passionsbericht auch was drin. Ja, schon dort steht ja, wie die Pharisäer mit Jesus umgegangen sind. Ja, das war ja auch organisierte Religion. Und die hatten sich auch damals schon am Unrecht beteiligt, nicht? Die sind auch Gefallene gewesen. Die hatten ihn angezeigt und hatten dafür gesorgt und hatten eben angeregt, dass man ihn doch bestrafen sollte, obwohl sie wussten, dass es ein unschuldiger Mensch war, nicht? Und deswegen finde ich das ja, also so auch an der Stelle hilfreich, dass man eben nicht verzweifelt und sagt, weil die Kirche in ihrer ganzen Geschichte immer wieder auch, ich sag mal, selbst Sünde hervorgebracht hat in der Organisation. Deswegen muss man nicht verzweifeln, ja. Also schon die Pharisäer haben nicht das gelebt, was sie hätten leben müssen. Und das ist jetzt für den Christen natürlich das die positive Botschaft daraus. Ostern gibt uns halt durch die Auferstehung die Chance, jeden Tag diese Fehler zu sehen und sie nicht zu wiederholen. Und dass man diese Chance immer wieder bekommt, ja, das ist auch Freiheit.
ja, wie gesagt, die DDR hat hier reichlich wenig Kirche hinterlassen. Was ich noch sagen möchte zu dem Thema ist, dass ich mich aktuell sehr, sehr viel mit Religion und theologischer Lehre beschäftige, aufgrund der Tatsache, dass, wie gesagt, hier so den Beef zwischen Papst und Trump haben. Aber ich entwickle auch zunehmend größeren Respekt vor der katholischen Kirche an sich jetzt wieder. Also Papst Leo scheint da viel Boden gut zu machen für die katholische Kirche aktuell.
Das ist sicherlich ein Mensch,
Ohne
der es
übrigens
gut meint.
persönliche Vorwürfe vorzubringen, sondern im Allgemeinen, ja, in der Art und Weise, wie er spricht, und auch in allgemeinen religiösen Botschaften. Und ich finde das sehr interessant und sehr gut. Ja.
Ja,
Okay, letzte Frage.
freut mich, dass Sie das so empfinden können.
Ja, letzte Frage. Vom radikaler Brutto-Demokrat. Mich würde interessieren, was er, also Sie, als Liberaler von Projekten wie der Losdemokratie denkt, also der Idee, dass Politik über verbindliche und geloste Bürgerversammlungen organisiert wird, um Spaltung zu überwinden und Handlungsfähigkeit herzustellen.
Ich halte nicht viel davon. Ich glaube, dass das Diskussionen sind, die von unserem eigentlichen Problem ablenken. Es wird dadurch nicht einfacher. Ich bin ein Fan des Grundgesetzes. Ich liebe diese Verfassung. Ich finde, sie ist großartig. Sie ist auch mit dem Gedanken der repräsentativen Demokratie und der ausgeklügelten Verteilung von Macht eine großartige Verfassung. Und ich denke, dort, wo wir Schwierigkeiten haben und wo wir Entfremdung feststellen, sollten wir versuchen, auf der Grundlage unseres Grundgesetzes einen Weg zu finden. Indem wir losen, lösen wir keine Probleme. Wir müssen miteinander reden, müssen versuchen, uns zu verstehen, uns mit Empathie begegnen und uns immer wieder daran erinnern, was wirklich wichtig ist. Ja? Ich habe es im Buch ja beschrieben, in Notzeiten erkennen das die Menschen irgendwann und in den Friedenszeiten, in Wohlstandszeiten, ja, da gewöhnt man sich an gewisse Dinge und dann neigt man auch zur Fahrlässigkeit. Und deswegen ist es wichtig halt, dass man weiß, was man will und worauf es einem im Leben ankommt. Und die repräsentative Demokratie hat schon viele Vorteile. Und nochmal, die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben sich was dabei gedacht und ich finde es gut.
Ich habe ja Herrn Alexander Thiele des Öfteren hier, er ist ja Staatsrechtler. Und auch wir reden öfters mal darüber, wie einfach und elegant und einfach elegant das Grundgesetz an sich ist. Und man sollte nicht allzu viel daran rumpfuschen. Es ist schon fast perfekt, so wie es ist. Auch wenn es nicht so gedacht war. Man hatte ja vor, eine komplette Verfassung zu schreiben bei der Wiedervereinigung. Aber ich glaube, wir haben es gar nicht so schlecht getroffen mit der Verfassung, die wir haben. Und wir sollten sie auch viel netter behandeln, so generell, ja.
Man
Okay.
sollte das Grundgesetz ein bisschen lieb haben, weil
Ja,
du hast
ich habe mehrere hier
immerhin über 50
rumzustehen. Ich habe
Jahre
es sehr lieb.
Frieden. Ja, ich höre das gerne.
Wir würden alle weinen, wenn es weg wäre. Okay.
Ja. Ja.
Haben Sie sonst noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Also ich würde sagen, ich habe ja in diesem Buch sanfte Töne angeschlagen. Wer mich jetzt im Podcast gehört hat, wird das auch wiederfinden, was im Buch steht. Aber ich finde es schön und will mich bedanken bei den vielen Leserinnen und Lesern, dass so viele sich dafür interessieren. Das Buch ist ja in die Bestsellerliste aufgenommen worden diese Woche und ja, das finde ich eigentlich schön und das macht mir Mut und das würde ich mir wünschen, dass es vielen Mut macht, auch diese etwas ja, sanfteren Töne in die Politik zu tragen. Es ist nicht so, dass man in der modernen Mediendemokratie nur mit der Show erfolgreich sein kann. Die Menschen sind auch empfänglich für anderes und will Mut machen, eben auch diese Seite der Politik zu pflegen.
Herzlichen Dank, Herr Wissing. Und vielleicht hört man und sieht man sich mal wieder. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg mit Ihrer Verantwortung.
Ja, danke Ihnen auch viel Erfolg mit Ihrer wertvollen Arbeit.
Danke. Tschüss.